Mein heutiger Interviewpartner hat aus einem Studentenjob ein Business aufgebaut mit über 20 Mitarbeitern heute und 7-stelligen Jahresumsatz. Als Business sammeln und vertreiben sie Firmenadressen. Und zwar rede ich heute mit dem Co-Gründer und Geschäftsführer von der Cohaga AG, mit dem Fabio Metzler.
Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast.
Die Podcast-Folge wird gesponsert von Care4IT. Ist deine IT unverzichtbar für dein Business? Mit ihren Next Generation IT Services sorgt Care4IT für maximale Produktivität in deinem Unternehmen. Und zwar ultraschnell und ultrasicher. Mit nur 7 Minuten Reaktionszeit und maximal einer Stunde Lösungszeit bietet sie dir den schnellsten IT-Service der Schweiz. Und das erst noch 100% klimaneutral. Geh jetzt auf www.careforit.ch und buch direkt einen kostenlosen Beratungstermin.
Hey Fabio, ich freue mich mega auf das Gespräch. Mega geile Story, ich kenne sie ja schon ein bisschen. Zuerst mal, schön bist du da, wie geht's?
Danke vielmals, Nico, für die Einladung. Mir geht es sehr gut. Wunderbar, natürlich noch nach dem gestrigen Remis von der Schweizer Nazi gegen Deutschland entsprechend im Fußballfieber. Und auch sonst alles bestens bei mir. Danke für die Einladung.
Perfekt. Jetzt wissen alle auch schon gerade, wenn wir das aufgenommen haben. Die Ausstrahlung kommt ein bisschen später. Ja, leider ist es nur ein Unentschieden gewesen, aber immerhin, nein, super. Wir können happy sein. Fabio, ich habe gesagt, aus dem Studentenjob raus ein Business aufgebaut.
Ja.
Erzähl mal schnell, was war der Studentenjob gewesen? Wie bist du zu dem Studentenjob gekommen?
Jawohl. Ich habe, nachdem dass ich schon 3-4 andere Startups versucht habe aufzubauen, mit ein bisschen mäßigem Erfolg, habe ich mich dann im 2015 dazu entschlossen, Wirtschaftsstudium an der Uni Basel in Angriff zu nehmen und habe dort, wie die meisten Studenten, nach einer sinnvollen Beschäftigung neben dem Studium gesucht und habe dann auf der Plattform von der Uni Basel den Job ausgeschrieben gesehen, wo eine Dame einen Student gesucht hat, eine Studentin, wo eine Liste erstellt von allen Alters- und Pflegeheimen. Dann habe ich mich sofort dafür beworben, weil ich dachte, das ist perfekt, ist in Heimarbeit, muss ich nicht irgendwie aus der Studentenwohnung raus, sondern kann von meiner Studentenwohnung aus einfach in mühsamer Handarbeit, in Fleissarbeit die Adresse sammeln, Ctrl-C, Ctrl-V aus dem Internet rauskopieren und habe dann für die Dame, die hat eine Seniorenresidenz in Thailand beworben, die eine Liste erstellt von allen Alters- und Pflegeheimen. Es sind etwa 1900 Einträge und ich habe mit deren eine Vergütung abgemacht von 1 Franken pro Eintrag. Als ich ihr dann die Liste geschickt habe mit diesen 1900 Einträgen, 1900 Franken überwiesen bekommen. Bin aber fast 2 Monate beschäftigt gewesen, weil jeder, der schon mal Adresse gesammelt hat, weiß, dass es eine richtige Knochenarbeit ist, dass man da wirklich sehr lang beschäftigt ist. Und habe dann darum die Frau Gick, wie sie geheißen hat, gefragt, ob ich könnte noch die Liste vielleicht noch 1-2 Firmen versuchen weiterverkaufen, um mir meinen Stundenlohn, der irgendwie sonst bei 5 Franken gelegen wäre, ein bisschen aufzubessern. Und hat sie gesagt, ja, sei kein Problem, solange es keine direkten Mitbewerber sei von ihr. Und dann ist eigentlich so, hat das Ganze angefangen.
Also, wir machen den Schritt retour. Sie hat gesagt, 2 bis 3 Startup-Ideen.
Jawohl.
Angefangen, nicht hat funktioniert.
Ja.
Erzähl mal schnell, was du schon vorher gemacht hast und wenn vielleicht der Punkt war, wo du gesagt hast, du machst es nicht weiter, du hörst auf.
Ja. Das erste war die Eventagentur. Da habe ich zusammen mit meinem besten Kollegen, mit dem Ivan Gosso, mittlerweile auch eine sehr erfolgreiche Firma mit knapp 100 Mitarbeitern. Mit ihm zusammen habe ich ein Eco-Fresh-Konzert veranstaltet als Maturaarbeit, also wo wir 16 waren. Das war eigentlich unsere erste Geschäftsidee gewesen, aber ja, also eine richtige Geschäftsidee ist es nicht gewesen, aber sagen wir mal, unsere erste unternehmerische Gehversuch. Dort haben wir etwa 250 Leute gehabt, bei uns in St. Gallen im Hotel Eckehardt. Das war das erste gewesen, das war im 2006 ist das gewesen. Dann das zweite, auch mit dem Ivan zusammen, haben wir Poloshirts gemacht, wo so einen Balken, so einen grünen Balken über Shirts haben und für Golfspieler 5 verschiedene Grüntöne und je nach Handicap-Stufe hast du einen anderen Grünton gehabt, wo eigentlich wie so ein bisschen im Militär mit den Balken oder im Judo mit dem schwarzen oder braunen Gürtel eigentlich wie so ein bisschen eine Auszeichnung ist für erbrachte sportliche Leistungen. Da war das zweite Startup, da haben wir heute uns ein bisschen Know-how gefehlt, wie macht man gute Shirts, wie kann man die ideal vom Schnitt her und so weiter. Da sind wir halt einfach nicht vom Fach gewesen. Dann das dritte war zusammen mit dem Karl Müller, mit dem heutigen Geschäftsführer von Kibo und Joya, ein gesunder Golfschuh, also eine Mischung eigentlich zwischen einem Gesundheitsschuh und einem Golfschuh, weil von der demografischen Entwicklung her sind viele Golfer eigentlich im idealen Alter, oder zum Gesundheitsschuh tragen, und beim Golfen laufst du etwa 7 Kilometer auf 18 Loch, und darum ist eigentlich auch die Überlegung naheliegend gewesen, aber da ist die Produktionszeitung ein bisschen schwierig gewesen. Und dann das vierte, was wir gemacht haben, dort haben wir dann das erste Mal unseren Job, wir haben beide bei der Wegelin geschafft, Privatbank, haben wir das erste Mal unseren Job gegründet und haben voll auf die Karte Selbstständigkeit gesetzt und haben auch das erste Mal Investoren gehabt. Dort ist es darum gegangen, um ein Value-Modell für Ineffizienz im Sportwettenmarkt. Das hat eigentlich sehr gut performt. Da haben wir zusammen mit einem Statistikprofessor von der HSG haben wir das entwickelt. Das Modell hat sehr gute Performance-Botten, aber es war ein bisschen schwierig gewesen, zum nachher das ganze Fulfillment, also zum nachher so grosse Beträge, damit sich das Ganze rendiert hätte, so grosse Beträge zu wetten, zu setzen. Jetzt müssen FIMA reguliert sein und müssen entsprechend die ganzen Bewilligungen haben. Und da haben wir noch auch gesagt, ja, da ist wahrscheinlich hätten wir die Bewilligung nicht überkommen von der FIMA für so einen Case. Und dann haben wir eigentlich das Geschäftsmodell auch ein bisschen aufgrund von Operations-Schwierigkeiten dann wieder müssen an den Nagel hängen. Ja, und dann bin ich eben im 2015 dann Wirtschaft studieren, unter anderem auf sanften Druck von meinen Eltern, die gesagt haben, so, jetzt mit dem Unternehmer sein, hast du es versucht. Hast drei, vier Anläufe dürfen nehmen, so richtig zu fliegen hast du nicht gebracht und jetzt gehst studieren, dass sicher etwas, wie halt die Eltern sind, oder sehr fürsorglich, damit du sicher etwas auf der sicheren Seite hast. Und dann, ja, ist wirklich wie so ein bisschen, sagt man, glückliche Fügung gewesen oder irgendwie Zufall oder ja, dass ich dann so mit der heutigen KHG in Kontakt komme.
Du hast einen sicheren, nehme ich an, oder einen Job bei einer Bank. Also das ist ja tendenziell so vom Gehören her, ja, bei der Bank verdient man jetzt nicht so schlecht und so weiter. Woher ist der Drang gekommen, dass du immer irgendwie das Gefühl hast, du willst dein eigenes Ding machen, ja, selbst nachdem es nicht funktioniert hat und wieder nicht funktioniert hat und wieder nicht funktioniert hat und wieder nicht funktioniert hat?
Ja, ja.
Woher kommt das?
Das ist eine sehr gute Frage. Mach dein Ding, oder? Du hast perfekt auf deinem Käppli den perfekten Slogan dazu. Es ist wirklich irgendwie, ja, ich kann es schwierig erklären. Ich glaube, schon als kleiner, junger, Heranwachsender habe ich immer wollen, wirklich selbstständig werden. Ich habe immer wollen, unternehmerisch tätig sein. Es ist da gar nicht primär um die finanzielle Komponente gegangen, sondern einfach so ein bisschen ein eigenes Ding aufbauen, seine Ideen können umsetzen. Und ich meine nicht nur irgendwie innerhalb von Marketing oder irgendwie innerhalb von als Projektentwickler, sondern wirklich ganzheitlich. Also wirklich von der Idee über die Umsetzung, über die Vermarktung, über halt all die x Komponenten, die dazugehören, um ein Unternehmen zu schaffen. Und ja, es hat mich immer stolz gemacht und es hat mich immer so ein bisschen mit einem tiefen Wille in mir oder Drang irgendwie, zum etwas aufbauen, etwas gross machen, etwas können umsetzen, etwas auf die Landkarte setzen, was es so vorher noch nicht gegeben hat in dieser Form, und eigentlich auch seine Ideen verwirklichen, jeden Tag etwas Neues erschaffen, Leute zusammenbringen, die zusammen irgendwie an einer Vision arbeiten. Da ist so ein bisschen, ich glaube, die Hauptmotivation dahinter, dass du nachher kannst zurückschauen, wie vielleicht ein Künstler oder etwas, wo ein Lied hinterlässt oder Dinge, dass du kannst etwas zurückschauen und sagen, hey, da ich arbeite oder bin da wesentlich beteiligt gewesen, dass jetzt heute das in dieser Form da ist und hat den Leuten Mehrwert gebracht, hat ja, einfach etwas, sagen wir mal, auf die Landkarte gesetzt. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen die Hauptmotivation.
Viele Leute, die ihr das Ding machen wollen, kennen ja diese Idee einen riesen Wert oder haben das Gefühl, hey, ich muss die perfekte Idee haben, bis ich mal starte. Du hast jetzt die fünfte Sache, die du jetzt machst, funktioniert.
Ja.
Wie ist deine Herangehensweise gewesen an diese Sachen? Weil ich bin der Meinung, man muss einfach mal starten. Und eben, ja, man merkt, man muss irgendwie wissen, vielleicht wann höre ich wieder auf, wann muss ich stoppen, wann habe ich wie eine Idee, muss ich die als gescheitert auch erklären.
Ja.
Wie bist du da vorgegangen, dass jetzt du nicht bei diesen Ideen irgendwie gerade all in gegangen bist und all dein Geld gesetzt hast und nachher gar keine Chance mehr gehabt hast, sondern kannst vielleicht ein bisschen deinen Prozess mitteilen, wie das du an eine neue Sache herangehst?
Sehr gern. Ich finde es gut, was du gesagt hast. Ich glaube, man sollte auch einfach mal starten. Man sollte mit etwas loslegen. Man sollte nicht ewig im stillen Kämmerli konzeptionell sich etwas überlegen und versuchen, zur Perfektion im Modell zu bringen und erst nachher am Markt, sondern einfach starten. Weil es kann zwar sein, dass eine Idee scheitert, wie jetzt bei uns mit Green Jacket oder mit Greenbog oder mit Bellio. Das sind alles Ideen, die gescheitert sind und wo wir irgendwann erkannt haben, hey, es reicht nicht vom Potenzial oder die Nachfrage ist vom Markt her nicht so groß und du musst auch einfach am Markt gehen, um die Nachfrage spüren oder da wirklich können, austesten. Aber obwohl ich die Sachen alle sage, jetzt nicht mehr heute davon habe oder natürlich auch finanziell entsprechende Verluste mit dem eingefahren habe, ich habe mich doch als Mensch immer entwickelt. Oder ich habe immer Learnings gehabt, ich habe immer gewusst, okay, das und das und das machst du nächstes Mal besser und gewisse Sachen, da kannst du nicht einfach in der Theorie oder wenn ein Kollege sagt, hey, so und so solltest du es dann nicht machen. Ich glaube, gewisse Sachen, da musst du einfach selber die Erfahrung machen und müssen auch schmerzhafte Erfahrungen sein, dass du wirklich merkst, okay, so nicht mehr, nächstes Mal gründe ich nicht mehr eine GmbH, bevor ich nicht Proof of Concept habe, nächstes Mal mache ich nicht mehr XX Sachen, bevor ich, ja, einfach so ganz viele Learnings, die ich jetzt in den letzten, ja, wahrscheinlich etwa 15 Jahren so als Unternehmer hat dürfen sammeln und da ist eigentlich so ein bisschen mein Hauptding, dass man als Person sich immer so versuchen, weiterentwickeln und reflektieren, aber trotzdem geschäftlich oder vom einen Case so ein bisschen wie als Projekt gesehen, oder? Und auch gewisse Projekte, ich glaube, sehr viele erfolgreiche Unternehmer sind nicht mit der ersten Idee erfolgreich geworden, sondern haben zwei, drei. In Amerika sagt man immer, bevor du nicht einen Konkurs gemacht hast oder bevor du nicht einmal etwas grounded hast, bist du noch kein richtiger Ding. Und ja, ich sehe das schon auch ähnlich.
Ja. Ich sage jetzt, die Amerikaner übertreiben es dann in die andere Richtung wie mir. Man muss ja nicht zwingend gerade Konkurs machen, aber ja. Du hast angesprochen, eben, du hast auch Verlust gemacht ja. In diesen Sachen, du hast Geld investiert. Von was reden wir da? Wie viel hast du damals investiert? Und weißt, wenn bist du ja. An dem Punkt, wo du sagst, okay, Gefahr besteht ja, dass man dann eben, man hat investiert und man hat wie Angst, sich den Verlust einzugestehen und zu sagen, hey, look, es geht nicht, sondern dass man das Gefühl hat, ich mache jetzt einfach weiter, irgendwann irgendwie bringe ich es schon her.
Ja, ja.
Und noch mehr investiert oder so, weil den Verlust in Anführungszeichen zu realisieren, ich glaube, ich glaube, finanziell kann es ein Verlust sein, aber man lernt brutal viel in diesem Prozess rein. Man sollte es natürlich schon so strukturieren, dass man mit dem finanziellen Verlust auch leben kann. Aber genau. Weißt, was ist so für dich der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt muss ich den Verlust realisieren, wir beenden das Projekt und irgendwann kommt das Nächste?
Ich glaube, den Verlust kann man nicht irgendwie monetär sagen, man kann sich ein Budget geben und wir haben immer geschaut, dass die Investitionen relativ gering sind, also dass wir irgendwie 10'000 Franken oder vielleicht mal 15'000, 20'000 investiert haben und jetzt nicht gerade irgendwie mit 50 oder 100'000 Franken drin sind, sondern und auch so haben wir auch Kohaga aufgebaut. Also wir haben wirklich eine Datenbank gehabt, die haben wir gut verkauft. Wir haben eine zweite Datenbank gemacht, immer noch gut verkauft. Die dritte, die vierte, die fünfte und immer dann sukzessive auch Kosten entsprechend aufgefahren und da sehr organisch und sehr gesund und auch bei meinen vier anderen Geschäftsideen, außer vielleicht bei Bellio, wo wir wirklich vier Investoren hatten und uns Büro haben können nehmen und auch müssen mal ein halbes Jahr investieren ins Modell. Dort haben wir ein bisschen, knapp sechsstelliges Budget gehabt. Aber in den anderen, Green Jacket, Greenborg und Event Label sowieso, dort haben wir noch von ganz kleinen Beträgen geredet. Dort sind wir wirklich mit überschaubarem Budget reingegangen, aber der Zeitpunkt natürlich, wenn dass man quasi eine Geschäftsidee als gescheitert erklären sollte, da ist mega individuell und es gibt da bekannte Bilder, oder, wo Pickel ist und Ding und hinten dran ist die grosse, ich glaube, da kennt jeder von uns, da weiß niemand, oder, wie weit das der Gang noch ist, wenn das dann nachher hinten dran die Schatzkammer kommen und wenn das nachher vielleicht zu früh umgekehrt hast oder hättest du noch müssen, bist ganz nah da gewesen. Ich glaube, als Unternehmer hast du wie so ein bisschen das Gefühl, ist Nachfrage da, macht es Freude, sind Kundenfeedback so gut, dass man aus dem wirklich ein Geschäft entwickeln kann. Und ja, jetzt bei uns mit der Adresse ist es wirklich typisch gewesen, wenn ich es vergleiche jetzt und ein bisschen reflektiere mit anderen Ideen, Nachfrage ist so viel grösser gewesen. Die Feedbacks von den Kunden sind so viel grösser gewesen. Ich habe mein Handy so umgekehrt auf dem Tisch gehabt und das nachher umgedreht und habe irgendwie drei verpasste Anrufe, zwei Combox-Nachrichten, Mails, Ding und das habe ich gar nicht gekannt, oder? Ich hatte früher von meiner Geschäftsidee hat niemand wirklich konkret das Zeug sofort wollen und auf einmal habe ich ein Produkt gehabt, wo ich richtig gemerkt habe, der Markt will da, der Markt schreit danach, es ist wirklich gefragt, es ist wie, es verkauft sich wie heiße Weckli und ich glaube, dann merkst du, okay, das Potenzial ist da, ich muss investieren und wenn du merkst, oh nein, du, ich muss jedem Kunden irgendwie halb auf Ding, dann ja, ist wahrscheinlich noch der Proof of Concept nicht unbedingt gegeben.
Absolut. Ich glaube, es ist für mich jetzt noch, aus meiner Perspektive, ist mega wichtig, wenn du anfängst, dass du auch mal so ein paar Meilensteine überlegst und denkst, hey, bis wann muss was erreicht sein? Wie finde ich aus, ob es funktioniert oder nicht? Anhand von was mache ich da fest? Und es dann auch ehrlich zu reflektieren und drüber zu schauen, schon bevor es überhaupt darum geht, vielleicht jetzt investiere ich Geld. Zuerst mal, was kann ich machen und testen, ohne dass ich überhaupt Geld investieren muss, um zu entscheiden, mal ich investiere und wie viel muss ich denn mindestens. Das sollte man sich am Anfang mal überlegen. Muss sich aber auch bewusst sein, nur weil man sich es mal überlegt hat. Umsetzung ist dann schwieriger, wie man vielleicht das Gefühl hat, wenn man schon mal so mit drinnen ist. Aber man sollte darauf hören. Und jetzt können wir gleich eben zu Kohaga.
Genau. Ja, gerne.
Also, du hast über einen Studentenjob eine Liste erstellt mit allen Alters- und Pflegeheimen drin, weil das einfach ein Auftrag war. Und ich glaube jetzt auch hier, hättest du nicht die 4 gescheiterten Unternehmen vorher, wärst du wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, dass du denkst, hey, die Liste könnte ich noch jemand anderem kaufen. Sondern die 99% von allen Studierenden hätten nach dem Job 1900 Franken verdient und wären wieder auf die Plattform schauen, was könnte ich jetzt für einen Job machen.
Ja.
Als nächstes.
Ja.
Und darum glaube ich eben auch, genau darum ist das Anfang so wichtig, weil du so viele Learnings hast und plötzlich läufst du an eine Chance her und dann kannst du die packen. Und dann braucht es das Glück, aber du musst parat sein für das Glück. Nur dann siehst du es und nur dann bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das braucht immer Vorbereitung.
Bin ich 100% bei dir. Und ich glaube auch, man kann auch wie sagen, man hat sich irgendwann wie verdient, um erfolgreich zu werden. Also weißt, ich glaube auch, meine Geschäftsidee ist nichts Spektakuläres. Wir machen Adressliste, Excel-Liste, es hat schon x Mitbewerber gegeben, bevor wir gekommen sind. Es ist nicht irgendwie eine Nische oder wir haben nichts erfunden oder so, sondern wir haben es einfach besser gemacht als die anderen. Wir haben eine bessere Qualität, wir haben super Marketing gemacht, wir haben einen super Kundenservice, wir haben unsere Kunden mega gut behandelt und das hat uns zum Erfolg gebracht. Aber diese Sachen haben wir erst können machen, weil wir halt eben schon Learnings gemacht haben, was willst du marketingmäßig machen. Wir haben gemerkt, Kundenfeedback. Also wenn du 4 Ideen hast und du es läutet doch nie ein Kunde an, wenn jemand dein Produkt will und es mal läutet ein Kunde an, dann ist der Kunde absolut König. Dann wirst du am Morgen um 2 mir einen Kunden anrufen und kann sagen, Sie haben Metzler, jetzt bitte schicken Sie mir eine Offerte und ich schicke sie mir um 2:05, weil ich einfach weiss, wie es ist, wenn einem niemand anruft, oder? Und ich glaube, wenn ich mit der ersten Idee schon so erfolgreich hatte, dann hätte ich gedacht, ja, es läuft ja von allein und ist ja gar nicht so schwierig gewesen und dann läute ich den Mann zurück und so. Und darum glaube ich, es ist so ein bisschen wie die Reise, oder, wo die auch zu dem macht, wo du bist, also sowohl als Mensch wie aber auch als Unternehmer. Und darum glaube ich auch, dass du so ein bisschen mit Misserfolg wie auch zukünftiger Erfolg ein bisschen wie abverdienst.
Okay, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen detaillierter rein. Du hast den Auftrag gemacht, die Dame hat dir gesagt, ja sicher, einfach nicht der direkte Mitbewerber.
Ja.
Wie bist du denn vorgegangen, um die Liste noch mehr verkaufen, eben dem Moment, wo nachher das Handy geläutet hat? Was hast du denn dort gedacht und gemacht?
Also ich habe einfach, wo sie mir gesagt hat, ich darf sie weiterverkaufen, aber einfach keine Mitbewerber für ihr, habe ich nachher mir überlegt, welche Firmen könnten zu Interesse an so einer Liste von Alters- und Pflegeheim. Und dann bin ich gegoogelt und habe gedacht, okay, zum Beispiel Firmen, die Inkontinenzsachen oder weil es ein Alters- und Pflegeheim ist oder wo sich alte Leute wenden, zum Beispiel eben Inkontinenzsachen oder Hörgeräte oder Lift für beeinträchtigte, mobilitätseingeschränkte Leute oder alles so, wo sich eher so ein bisschen als ältere Klientel wendet. Und habe dann einfach ein kleines Cold-E-Mail zusammengestellt, oder, wo ich geschrieben habe, hey, ich bin am Studieren und habe nebenan so eine Liste erstellt, einen kleinen Musterausschnitt mitgeschickt, habe einfach geschrieben, sind Sie interessiert an dieser Liste? Noch keinen Preis genannt, keine Homepage gehabt, keine Firma gehabt, kein grosser Absender, außer von mir als Student. Und dann habe ich dann Mail etwa nach 50 oder 100 Firmen rausgelassen, den ganzen Morgen in die Bibliothek gehockt und dann bin ich eben, wollte ich etwas zu Mittag holen. Und dann zumal habe ich gesehen, wer läutet mir da an, wer hinterlässt eine Combox-Nachricht. Einer hat irgendwie zugeschrieben, ich kaufe die Liste sofort, 800 Franken haben wir einen Deal und ich habe noch gar keine Rechnungsvorlage gehabt. Ich habe gar nicht gewusst, wie, ich habe natürlich auch den Deal will abschließen, aber ich habe gar noch nicht gewusst, wie kann ich ihm entsprechend da verrechnen. Ja, und da ist eigentlich dann wirklich so sukzessive der Ganze gewachsen und habe dann mit der ersten Liste wirklich schon gute Umsätze gemacht. Also etwa 15'000 Franken habe ich mit der ersten Liste total schon umsetzen und von 1'900 auf 15'000 ist natürlich ein super Zusatz gewesen. Und dann habe ich eine zweite Liste erstellt, vor allem Spitäler und Kliniken. Und dann die habe ich auch noch sehr gut verkauft, schon ähnliche Kunden wieder und mit der können weiter akquirieren. Und dann habe ich irgendwie eine dritte Liste erstellt von allen Architekten. Und ab dann habe ich eigentlich die Liste nicht mehr selber erstellt, sondern Mitstudentinnen von mir, die gesehen haben, hey Fabio, was machst du immer und so und wieso hast du mal, was läuft bei dir und so, du bist da immer mit dem Handy und geschäftlich und Ding und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe da ein Geschäft entwickelt und läuft mega gut und so. Und dann haben eigentlich zwei Mitstudentinnen, für, Tanja und Nathalie, die arbeiten bis heute für Kohaga, die haben dann eigentlich angefangen, für uns die Adresse zu sammeln. Oder für mich, ich war dort noch allein gewesen, und ich habe mich um den Vertrieb gekümmert. Und dann habe ich eigentlich so als Student das Ganze gemacht und habe dann eigentlich von Anfang an relativ gutes Geschäft neben dem Studium können aufbauen, wo ich so im ersten Jahr glaube so 60-70'000 Umsatz gemacht habe und dann auch in dem zweiten Jahr so knapp 100'000 pro Jahr und kaum Kosten gehabt habe und darum eigentlich mein Studium mit dem wunderbar können finanzieren.
Ja, super spannend. Ich glaube auch da, eben, du bist jetzt nicht daher gegangen an das Thema und das ist mir gleich auch wichtig zu sagen, weil es ist so ein allgegenwärtiges Thema im Moment. Gerade Social Media, man hat das Gefühl, um mein eigenes Ding zu machen, muss ich meine Leidenschaft finden. Verfolg deine Leidenschaft und dann machst du irgendwie, kannst du dein Ding machen. Und ich gehe jetzt nicht, also vielleicht bin ich falsch, aber ich gehe nicht davon aus, dass Adressen deine grosse Leidenschaft sind und du denkst, wow, ey, ich liebe es, wenn ich eine Adresse sehe und kann dir, also ich weiss nicht, aber...
Nein, ist nicht so, ist eine trockene Materie. Ja.
Sondern du hast irgendwie, eben du willst etwas erschaffen, du hast das gewusst und jetzt ist am Schluss die Adresssammlung und Vertrieb ist halt einfach, eben, es hat einen Markt gegeben und du hast es umgesetzt und du machst den Prozess und gestaltest und so, dass es dir irgendwie Spass macht. Also ich möchte einfach manchmal ein bisschen mit dem brechen. Es ist super, wenn du etwas machen kannst, was dir Spass macht, aber lass dich nicht von dem abhalten, dass du das Gefühl hast, du musst jetzt die Leidenschaft finden, damit du kannst dein eigenes Ding machen.
Genau.
Weil die wenigsten Leute kennen ihre Leidenschaft. Die wenigsten.
Ja, bin ich voll bei dir. Und meistens ist es auch gar nicht gut, wenn du in deiner Leidenschaft nachher versuchst, ein Geschäft zu entwickeln. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerne Fußball spiele und ich würde jetzt einen Fußballclub gründen, oder ich würde, dann bist du A, emotional mega involviert und B, ist vielleicht nicht so spannend vom Angebot-Nachfrage-Situation her. Und ja, also ich sage jetzt eine gewisse Affinität zum Produkt. Also ich habe zum Beispiel mega gerne Marketing. Mich interessiert, was man mit der Adresse machen kann. Mich interessiert coole Kampagnen. Mich interessiert ein funktionierender Vertrieb. Das finde ich extrem spannend. Oder das ist schon immer im Studium. Ist da gewesen, wo man mit Abstand am meisten investiert hat, innerhalb vom BWL-Studium. Aber reine Adressliste, das Produkt ist nicht speziell sexy. Aber es muss auch nicht jedes Produkt mega sexy sein, sondern wenn du nachher einen Brand kannst erschaffen und das ganze Unternehmerische rund ums Produkt herum dich mega fasziniert, dann ist das Produkt selber ist dann nachher eigentlich nicht mehr da, wo du jeden Tag damit befasst bist, sondern eben, es sind Kunden, es sind Marketingmaßnahmen, es ist, wie kannst du die Firma weiterentwickeln, es sind Prozessoptimierungen, es ist mit der ganzen Digitalisierung, jetzt mit AI und, wo rund ums Produkt umgebaut wird und da hat dann gar nicht mehr so viel mit der Adressliste zu tun jetzt in meinem Daily Business.
Ja, ich denke, du musst einfach herausfinden, was es ist und es kann sehr, sehr viel Sinn machen, dass du irgendwie ein Interesse hast, vielleicht für dein Produkt, es kommt ja extrem auf die Dienstleistung oder auf das Produkt drauf an, was du hast, oder? Und es macht jetzt auch nicht Sinn, dass du nachher dann, wenn du dich jeden Tag musst, 10 Stunden mit etwas beschäftigen, wo dich voll anschießt, nur weil es einen Markt gibt, dann macht es nicht viel Sinn. Aber in deinem Fall war es ja auch so, dass du eben relativ schnell gesagt hast, hey, die Adressen zusammen sammeln, schießt mich an. Aber es gibt auch Mitstudierende, die sind alle froh, wenn sie einen Job haben und irgendwie etwas verdienen. Also das gebe ich ab und ich kümmere mich um die Sachen, die mir Spass machen.
Genau.
Also die Herangehensweise ist dann mindestens genauso wichtig und einfach eben auch mal starten und etwas machen. Auf der anderen Seite finde ich es auch spannend und möchte auch sagen, es gibt eben viele Leute, die haben keine Ahnung, was sie machen wollen. Ein Weg in die Richtung kann sein, dass du eben genau, ihr habt einfach so ein Portal von der Uni, aber es gibt ja auch ganz viele Portale online, wo du einfach mal kannst als Freelancer eine Dienstleistung anbieten oder schauen, hey, wo jeder kann rein und sagen, ich suche für das jemanden, für das jemanden, für das jemanden. Fang doch mal an, so Aufträge machen und plötzlich merkst du vielleicht, oh, das macht mir mega Spass oder bin ich mega gut drin oder gibt es irgendwie einen Markt. So wie es bei dir war, oder? So per Zufall. Aber das kann nur gehen, wenn du mal gestartet hast und dir überlegt hast, solange du einfach deinen normalen Job weitermachst, es kommt nicht einfach, es fliegt dem nicht einfach zu und plötzlich am Morgen unter der Dusche machst. Genau da ist die Idee. Es passiert einfach nicht so.
Und viele Leute tun sich wirklich in den Kopf und denken, irgendwie, es muss mega komplex sein, es muss mega etwas Neues sein. Dass, zum Beispiel, als ich zuerst mal meiner Mutter erzählt habe, dass ich jetzt mit der Adressliste da ein gutes Geschäft habe und so und ein bisschen gesagt habe, was das ich auch mit dem auch Umsatz schon generiert habe. Jetzt, nein, das kann doch nicht sein. Und mit der Adressliste, das sind ja Excel-Files. Und wie geht denn da? Und wieso schicken die Excel-Files nicht weiter, die Kunden, die es bei dir gekauft haben? Und da gibt es doch sicher so lange schon. Und manchmal musst du die Welt gar nicht neu erfinden, sondern du musst es einfach besser machen wie die anderen oder eben irgendwie einen besseren Preis haben, besseren Service, eine bessere Vermarktung oder eine Kombination von dem. Und dann kannst du ein mega cooles Geschäftssystem machen. Also da bin ich ganz bei dir und würde auch alle ermutigen, die sich schon lange überlegen, da, eben, ich würde mein eigenes Ding aufziehen, aber weisst du, ich komme nicht auf die Idee. Und, oder? Das ist, wenn du nicht Erfinder bist, dann wirst du nicht im Normalfall irgendwie etwas komplett Neues, Rocket Science-mäßig dir zu mal entwickeln, sondern da machen große Unternehmen, die entsprechende Budgets haben, um in die Forschung zu investieren. Und als Solo-Selbstständig, eben wie zum Beispiel du mit dem Podcast, oder? Das ist auch etwas, was du einfach wahrscheinlich noch gestartet hast und gesagt hast, hey, habe ich Leidenschaft, mache ich gern und habe ich wenig Initialkosten, habe ich tiefe Eintrittsbarriere und entsprechend gehe ich da rein und hast jetzt ein super Geschäftssystem entwickelt. Und ja, ich glaube, das ist vergleichbar mit meinem Geschäft.
Und eben sind deine Dienstleistung, du dir eigentlich einfach den Kunden Zeit schenken, oder?
Richtig.
Ich meine, sie könnten selber recherchieren und irgendwie die Adressen zusammensuchen und machen. Und bei dir kommst du halt einfach, ich zahle Geld dafür, dass ich es nicht machen muss und habe dafür super aufbereitete Daten, die verheben in einer höheren Qualität und auch mit einer höheren Tiefe. Und ich muss einfach die Zeit nicht selber investieren. Und das ist ja auch der Unterschied, oder? Wenn halt jemand anfängt am Anfang, oder du als Student hast du Zeit gehabt und hast Geld verdienen. Und als Unternehmer solltest du irgendwann dich vielleicht überlegen, ja, habe ich die Zeit? Wollte ich die Zeit dort investieren? Macht es Sinn? Und ich glaube, egal, meine Meinung, egal wie gross das du bist, an welchem Punkt das du bist, wenn du schon eine Dienstleistung hast, es macht nicht Zeit, dass du als Unternehmerin oder Unternehmer deine Zeit in Adressrecherche investiert.
Ja.
Investierst. Deine Zeit ist für da einfach
zu
teuer.
Ja, genau.
Und jetzt muss man aber noch sagen, weil ich frage mich, wie sieht das datenschutzmäßig aus? Ich meine, Datenschutz, es hat Revision gegeben, ein Riesenthema. Ich glaube eben, es gibt einen Wechsel, also einen Unterschied zwischen einer Endkundenadresse und du hast ja B2B-Adresse. Ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, da gibt es irgendwo noch so einen Unterschied. Aber ist das rechtlich korrekt?
Ja,
darf unbedingt. Ich bei dir so eine Adressdatenbank kaufen? Darfst du die verkaufen? Und warum darfst du das?
Super. Ja, das ist uns ganz wichtig. Also wir würden bei Quagga nichts machen, was nicht 100% DSG und auch DSGVO-kompatibel ist. Und wie du richtig gesagt hast, jetzt im September letztes Jahr hat es ein neues Datenschutzgesetz gesehen, wo in Kraft getreten ist und in dem DSG oder im NDSG ist ganz klar geregelt, dass Daten, die selbst öffentlich frei zugänglich gemacht worden sind, sind nicht besonders schützenswert. Und wir haben ausschließlich solche Daten. Wir können bei jedem Eintrag, den wir haben, bei jedem einzelnen Datenpunkt, können wir genau mit Quell-URL, mit Zeitstempel nachweisen, wenn und wo wir öffentlich frei zugänglich das gefunden haben. Und damit ist 100% datenschutzrechtlich das Ganze kompatibel. Sonst könnte man unser Geschäft natürlich nicht betreiben. Oder ich mache jetzt das seit 8 Jahren, also 4 Jahre lang als Student und ein bisschen mehr wie 4 Jahre jetzt mit der Quagga AG. Und wir haben keinen einzigen DSG oder DSGVO-Verstoß oder Fall oder irgendwie sonst etwas gehabt, weil wir einfach 100% uns daran halten. Wir haben viel Angebot, wo irgendwie uns jemand die Adresse anbietet oder uns anschreibt oder irgendwie, wo sie irgendwie Daten von ihrer eigenen Kundenbasis oder irgendwo selber gesammelt haben oder Dinge. Und wir tun einmal von Anfang an, also nach 5 Sekunden, wenn jemand mit dem anfängt, sagen wir, Entschuldigung, wirklich bei allem Ding, aber da können wir nicht einmal da in Betracht ziehen, weil einfach wir nur vom System her schon Daten zu uns in die Quagga-Datenbank reinnehmen können, wo wir mit Quell-URL, mit Zeitstempel können nachweisen, wenn und wo öffentlich frei zugänglich das so gefunden worden ist. Und solange du das kannst, bist du 100% DSG-kompatibel und kannst auch jederzeit datenschutzrechtliches Auskunftsbegehren erteilen. Und das ist genau so vorgeschrieben, dass du musst können und entsprechend Daten bei dir können gelöscht werden. Und damit hast du keinerlei Datenschutzproblematik. Ja, das ist uns ganz wichtig und gibt es leider gewisse Anbieter, die da nicht so streng verfolgen, aber wir sind da wirklich, wie gesagt, kein einziger Datenpunkt, wo man da nicht könnte nachweisen.
Also das heisst eben, es geht ja relativ tief bei euch. Was ist überhaupt so eine Adressliste? Weißt, was habe ich da überhaupt für Punkte drin? wenn ich jetzt sage, okay, ich kaufe so eine, wo komme ich über?
Du hast immer Firmenadresse, also jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt vielleicht gerade ein Beispiel von unserer Firma, du hast KHG AG, nachher die physische Adresse bei uns jetzt Fürstenlandstrasse 41 in 9000 St. Gallen. Den hast du, da bringen unsere Mitbewerber auch noch so an. Das ist eigentlich noch nicht unser USP, aber unser USP ist den, wenn es um Person geht. Und zwar haben wir wirklich operative Entscheidungsträger auf C-Level, nicht einfach die, die im Handelsregister eingetragen sind, wo ja oftmals Verwaltungsräte sind oder Verwaltungsratspräsidenten oder Leute, einfach, die an der Firma beteiligt sind, aber vielleicht operativ gar noch nie dort geschafft haben. Sondern bei uns hast du wirklich immer operative Entscheidungsträger auf C-Level, also CEO, CFO, CIO, CMO und. Die natürlich und teilweise auch Bereichsleiter, also zum Beispiel bei der Gemeinde, Leiter Werkhöfe oder Leiter Hausdienst oder zum Beispiel bei den Hotels, Leiter Gastronomie, Leiter Küche, Leiter F&B. Solche, die dann die richtigen Ansprechpersonen sind, wenn du jetzt zum Beispiel willst, ein neues Putzmittel vertreiben und du schreibst an einem Hotel, schreibst du alle Leiter Hausdienst, alle Leiter Facility Management, da bist du genau bei der richtigen Person und entsprechend hast du eine viel, viel höhere Response Rate, was zu einem höheren ROI führt, wie wenn du jetzt einen Verwaltungsratspräsidenten anschreibst von einem Hotel, wo noch nie selber ein Putzding in die Hand genommen hat, gar nicht operativ dort arbeitet, vielleicht ein Treuhänder ist oder ein Anwalt oder jemand, der das Hotel einfach gehört, dann bist du dort völlig falsch, wenn du das neue Putzmittel willst, vertreiben willst. Und darum haben wir wirklich, wir haben operative Entscheidungsträger auf C-Level oder sogar noch ein, zwei Stufen drunter, also Bereichsleiter oder Teamleiter. Und wir haben die Leute, wenn immer öffentlich frei zugänglich, das ist uns wie gesagt ganz wichtig, wenn immer öffentlich frei zugänglich, haben wir die Leute auch mit direkter E-Mail-Adresse und mit direkten Telefonnummern. Und das ist eigentlich wirklich das, was uns ausmacht, das, was uns stark macht, das, was uns jetzt in den letzten Jahren von einem Studentenjob hin zu einer Firma mit über 20 Mitarbeitern gebracht hat. Und dann hast du eigentlich als dritten Teil von der Datenbank hast du noch unternehmensspezifische Kennzahlen, Informationen, wie jetzt zum Beispiel bei den Hotels hast du noch Anzahl Sterne drin, hast du Preissegment, hast du Anzahl Betten, Anzahl Zimmer, ob es ein Wellness hat, ja oder nein. Hast du noch solche Informationen drin, dann hast du immer noch die Homepage drin, Anzahl Mitarbeiter, UID, das ist eigentlich so der Flow, weil es in einem Datenpunkt vorhanden ist, der Ganze in einem Excel-File geliefert für eine unbeschränkte Nutzung, dass der Kunde zeitlich und mengenmäßig immer wieder verwenden darf. Da finden wir auch sehr wichtig aus Kundensicht, dass du nicht irgendwie One-Shot einfach einmal anschreiben, vielleicht hast du Glück, vielleicht hast du Pech, sondern dass du wirklich den Excel-File zu dir überkommst. Du kannst ein Mailing machen, kannst per Post etwas schicken, kannst per E-Mail selektiv den Kontakt nachfassen, du kannst telefonisch die angehen, du kannst aufgrund von den Namen von den Entscheidungsträgern bei LinkedIn oder bei Google auch noch Audiences bilden und das sind eigentlich so ein bisschen die vier Verwendungszwecke und wenn du das gemacht hast, ein paar Monate später nimmst du die Liste wiederführen und schreibst den Kunden vielleicht noch auf einen anderen Kanal an und hast so eigentlich die bestmögliche Ausschöpfung von diesen Kontakten.
Also es klingt mega spannend, aber wenn ich jetzt, ich habe ja vielleicht eine ganz spezifische Audience auch. Mhm. Was kann ich denn genau bestellen? Oder also ja. Kann ich jetzt zum Beispiel kommen und sagen, hey, schau, ich will nur Hotels anschreiben, 3-Sterne-Hotels, oder nur eine Liste ja. mit 3-Sterne-Hotels, wo es Wellness haben und irgendwie mindestens 20 Zimmer. Keine Ahnung, genau. Irgendein Beispiel. Also weißt du, anhand von was kann ich das filtern und kostet es mich dann mehr oder muss ich einfach, hast du wie, ich glaube, es sind 92 Listen oder so im Moment, oder so?
96, ja.
Oder 96.
Also 60 unterschiedliche Branchen, genau. Ja.
Und muss ich dann eine ganze Branchenliste kaufen, oder was kann ich, wie funktioniert das?
Du kannst eigentlich vier Sachen sagen. Du kannst sagen, welche Branche alles. Da haben wir, wie du gesagt hast, knapp 100, 96 Branchen aktuell. Da geht es aus dem Immobilienbereich, aus dem Gesundheitsbereich, aus dem Industriebereich, aus der Gastronomie, Hotelleriebereich, also wirklich querbeet. Das ist das Erste, welche Branchen sind alles spannend für dich? Zweitens, welche Region? Drittens, welche Funktion innerhalb vom Unternehmen? Und viertens, welche Unternehmensgröße? Diese vier Sachen kannst du immer wählen. Also kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich möchte Hotels aus der Deutschschweiz, ich möchte immer den Leiter F&B und den Direktor. Und viertens, ich möchte nur Hotels, die mindestens 20 Mitarbeiter beschäftigen. Diese vier Sachen kannst du eigentlich immer sagen. Und dann hast du noch eine fünfte Möglichkeit, das sind die sogenannten dynamischen Felder. Jetzt zum Beispiel bei den Hotels ist da, kannst du sagen, hey, ich möchte nur 3-Sterne und 4-Sterne und 5-Sterne. Solche Informationen noch. Ich muss gerade kurz meinen Laptop einstecken, aber ich wollte sowieso noch etwas zeigen. Das ist gerade ein gutes Beispiel, gerade eine gute Gelegenheit, weil du siehst da hinter mir,
jetzt da hinter mir. Alle, die nur hören, schnell auf YouTube schalten, zum schauen. Ja.
Siehst du da meine Wand?
Das sieht nach Noten aus.
Genau, das sind so einzelne Bilder. Mhm. Siehst du es da vielleicht ein bisschen spezifischer? Mhm. Und ich als Student mit dem angefangen habe und dann nachher das Ganze so gesteigert habe, habe ich mir immer eigentlich so, wenn ich ein Umsatzziel erreicht habe, habe ich mir wie so ein neues Bild gemacht. Und entsprechend ist das so ein bisschen wie, man sagt ja viel so mit Mindmap oder so, um sich so ein bisschen Ziel visualisieren, sind da für mich so die Bilder, wo ich immer bei einer Umsatzgrenze, bei den ersten 100.000, den ersten 200.000, ersten 300.000, den ersten 500.000, erst Millionen Umsatz, mir immer so ein Bild gemacht habe mit unterschiedlichen Währungen. Und jetzt habe ich mir die Wand da entsprechend so können vervollständigen.
Die Podcast-Folge ist gesponsert von Quit Business. Unternehmertum bedeutet, auch die Mitarbeitenden richtig zu versichern und Gehälter pünktlich und korrekt auszahlen. Die Prozesse sind einfach, bis sie kompliziert werden und fressen in jedem Fall Zeit. Das ETH-Spin-off Quit Business schafft Abhilfe und übernimmt für dich die Anmeldungen und die fortlaufende Korrespondenz mit der AHV, der Versicherungen und der Pensionskasse, sowie auch die Lohnabrechnungen und die Lohnzahlung. 100% digital per Web-App, fehlerfrei und zu einem unschlagbaren Preis. Mich hat die Dienstleistung so überzeugt, dass ich kurzerhand meine eigene Lohnbuchhaltung an Quit Business ausgelagert habe. Und mit dem Code «Mach dein Ding» bekommst du zudem 100 Franken Startguthaben bei Quit Business. Alle Infos findest du in den Shownotes.
Für all die jetzt nur gehört haben, müsst halt schnell auf YouTube gehen, sowieso den YouTube-Kanal abonnieren, freue ich mich immer und schnell reinschauen, dann seht ihr es. Und sonst geht's jetzt, hören wir jetzt weiter, der Laptop ist eingesteckt, genau. Es kann nichts mehr passieren. Super. Okay, also die Listen sind sehr definiert, jetzt mega cool, auch gerade, wie wir da dabei sind, nachher kommen wir wieder auf Geschichte, wir werden hier auch nicht eine Verkaufsstory draus machen, aber ich habe noch einen 20% Rabattcode können aushandeln, gell, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar mit dem Code NICO20 könnt ihr online euch so eine Adresse zusammenstellen und habt 20% Rabatt. Danke vielmals also schon mal da dafür. Ihr findet natürlich alle Infos auch in den Shownotes auf der Webseite machst-ding.ch oder unter dem Video, wer jetzt eben das Video geschaut hat. Merci vielmals natürlich für das. Mega cool.
Sehr gern.
Adressen ist ein grosses Thema. Für was kann man überhaupt so Adressen brauchen? Oder weißt, wer kauft die Adresse bei euch? Oder wir fangen andersrum an. Du hast dann mit der ersten Liste 15.000 bis 20.000 Franken verdient. Mhm. Die zweite Liste, also es ist eigentlich nur eine einzige Liste damals, oder die Liste hast du im Auftrag gegeben und ab dann hast du dir ja überlegt, wahrscheinlich okay, was für Adressen könnten noch interessant sein für die und die Branchen? Oder wie genau. Bist du daran hergegangen und wie hast du entschieden, das ist jetzt die nächste Liste, die ich mache?
Es hat eigentlich immer so drei Sachen gegeben, die ich mir überlegt habe, um überlegen, welche Branche ich als nächstes machen soll. Das erste war, es muss ein genug grosses Zielpublikum haben, genug grosse Breite, die so einer Liste interessiert wären. Also als Beispiel Architekten oder Altersheim, die sind für so viele Firmen, die die anschreiben wollen, spannend. Das ist natürlich ein absolutes Paradebeispiel. Hingegen zum Beispiel, wenn du jetzt Zahnarztpraxen machst, das sind jetzt für Firmen, die Ausstattungen für Zahnärzte machen, sind die hochspannend, hochrelevant. Aber zum Beispiel für eine andere Firma, die jetzt irgendwie Büromöbel macht oder wo Übernachtungsmöbel macht oder wo irgendwie Kaffeemaschine und so weiter, sind jetzt Zahnärzte nicht so spannend. Da man immer überlegt, wirklich, welche Datenbank lohnt sich, weil es genug potenzielle Kunden dafür gibt, das ist das Erste. Das Zweite, genug einzelne Komponenten, also wenn jetzt irgendwie Fußballverein, Superleague-Verein, sind es 10 Superleague-Verein, da hast du relativ schnell, hast du auch selber gegoogelt, für da musst du nicht extra eine Liste bei Kragen kaufen. Darum haben sie immer so müssen ein paar hundert oder im Idealfall 1000, 2000, 3000 einzelne Unternehmen oder Institutionen sind. Zwei Punkte. Und der dritte Punkt, du musst die Informationen öffentlich frei zugänglich und somit datenschutzrechtlich unproblematisch können finden. Das sind immer so die drei Hauptüberlegungen, die wir uns machen, bevor wir uns eigentlich an eine neue Branche ansetzen.
Du musst sie vorab verkaufen.
Wie meinst du vorab verkaufen?
Du könntest theoretisch meine Meinung nach kannst du sagen, okay, ich habe These, dass die und die Branche interessant wäre und nachher kannst du vielleicht bestehende Kunden angehen und sagen, hey, wäre es interessant für dich, wenn ich jetzt die und die Branche zusammenstelle, würdest du es kaufen und quasi bevor du Arbeit machst, um die Liste zu erstellen, eigentlich schon Bestellungen organisieren?
Nein, das haben wir nie gemacht. Also wir haben immer ein bisschen geschaut, was die Kunden uns immer wieder gefragt haben am Telefon. Hey, haben auch eine Liste von dem. Und dann haben wir es so ein bisschen gesammelt. Und wenn wir genug mal, 4, 5, 6, 7 Mal immer wieder das gehört, dann haben wir gesagt, okay, gut, dann machen wir eine Datenbank. Aber so wie vorab verkauft oder irgendwie schon mal so versucht, da haben wir nie, sondern wir haben immer auf eigenes Risiko produziert. Und ich glaube, wir kommen nachher noch dazu, aber wenn du bootstrapped wachst und wirklich sehr sorgsam musst mit dem Geld umgehen, dann ist das ja, eine sehr, sehr gute Frage. Du musst dich auf die richtige Branche festlegen und nicht auf irgendwie etwas, wo nachher keinen Markt dafür findet. Aber ich glaube, da haben wir sehr gutes Gespür gehabt in den letzten Jahren.
Und du hast ja selber dann auch gerade, ich meine, für dich eine potenzielle Kundenliste kannst du auch erstellen. Ich meine, das ist dein Daily Business. Dann weißt ja du zumindest einmal, wer könnte wo Interesse haben, und hast ja eine Datengrundlage für potenzielle Kunden von deiner eigenen Liste. Und vielleicht ist ja jeder von deinen Kunden irgendwo auf einer anderen Liste präsent und für dich aber auch interessanter Kunde, oder?
Unbedingt. Also wir nutzen unsere Adressliste extrem für unsere Akquise. Mhm. Wir haben ja jetzt, ich glaube momentan sind wir 5, jetzt fängt gerade nochmal jemand an, sind wir noch 6 Leute im Sales. Und wir arbeiten primär mit unseren Adresslisten. Wir schreiben ja und nachher tun wir es abtelefonieren. Und also ohne unsere Adressliste würde ich sagen, bei 70-80% von unseren ganzen Umsätzen machen wir nur dank unserer eigenen KOHG-Adresse. Also zum Beispiel alle Personalvermittler, alle Solar-PV-Anbieter, IT-Unternehmen. Das sind Branchen, die super gelaufen sind bei uns, die wir angeschrieben haben und dann wirklich zahlreiche Kunden haben können mit dem gewinnen. Und weil das Schlimmste, was gibt, auch wenn jetzt ein Mitarbeiter im Verkauf von uns, wenn der während der Arbeitszeit, wo er telefonieren kann, wo er mit Kunden im Gespräch sein kann, wenn der geht googlen und selber rausschreiben, mühsamst, welche Branche, wer ist die richtige Ansprechperson, dann ist das absolut verschwendete Zeit. Mhm. Und darum tun wir wirklich nur unsere eigene Adressliste anschreiben, CRM reinnehmen und nachher dann entsprechend aufteilen auf die einzelnen Sales-Mitarbeiter und den einen nach dem anderen angehen.
Also heute eben, Sales ist in dem Fall wirklich ein grosser Punkt von deinem Unternehmen, oder? Du hast das Produkt, das ist gut, aber jetzt musst du verkaufen. Das Learning für ganz viele, oder? Häufig hat man das Gefühl, wenn man startet, ich brauche einfach so ein gutes Produkt, das verkauft sich dann von allein. Das ist überhaupt nicht so. Aber jetzt gehen wir nochmal ein bisschen retour, nämlich zum Start. Das heisst, 4 Jahre im Studium, 4 Jahre jetzt, also 8 Jahre her, in 8 Jahren auf über 20 Mitarbeiter gewachsen und eben so 7-stellige Jahresumsätze. Kannst du es mal ein bisschen genauer mitnehmen in die Story, in die Geschichte und was so Meilensteine waren, sind auch für dich eben. Du hast keine externen Investoren. Wann hast du zum Beispiel entschieden, jetzt stelle ich jemanden an? Gerade der Sales, der Verkauf ist etwas, so häufig die allermeisten Unternehmerinnen und Unternehmer sich schwierig tun und das Gefühl haben, das ist noch der Job von mir als Chef.
Ja.
Zu welchem Zeitpunkt hast du wie gewusst, ich brauche jemanden und ich gebe das ab und wie hast du das nachher organisiert? Nimm uns einfach mal so ein bisschen mit in die Meilensteine von diesen 8 Jahren.
Sehr gern. Genau, also die ersten 4 Jahre, die habe ich als Student gemacht, noch ohne Firma. Einfach unter Fabio Metzler Verzeichnispflege mit der Milchbüchli-Rechnung, oder? Wenn du unter 100.000 Franken Umsatz pro Jahr machst, dann bist du noch nicht mehrwertsteuerpflichtig und habe noch keine GmbH und noch keine AG und noch keine Homepage und noch gar nichts gehabt. Habe ich einfach als Student, ist wirklich schon gut gelaufen. Also am Schluss vom Studium habe ich etwa 200 Kunden gehabt und wirklich 8 Datenbanken und sage jetzt schon ein funktionierendes Geschäft, aber wirklich auf einem kleinen Flämmli, oder? Ist wirklich relativ noch unter dem Radar gewesen und eben auch noch nicht marketingmäßig so bekannt und in einem relativ kleinen Rahmen. Ich hatte aber schon 2, 3 Studentinnen gehabt, also eben Tanja und Nathalie, die heute noch für uns arbeiten, die haben für mich schon die Adresse gesammelt, haben noch keine Leute im Sales gehabt, keine Leute in der Admin oder Marketing, sondern eigentlich alles sonst habe ich selber gemacht und direkt auf mein Privatkonto entsprechend verrechnet, noch kein Firmenkonto und nichts. Und dann bin ich fertig gewesen mit dem Studium und dann habe ich mir überlegt, okay, lange das mit Adresse, ist die Nachfrage wirklich genug groß, um aus dem hauptberuflich, oder? Weil wenn du ein Wirtschaftsstudium hast und irgendwie dann 30 bist, dann könntest du dich wahrscheinlich auch anstellen lassen und hast irgendwo deine 110.000, 120.000 oder etwas, was du als Lohn hast, oder? Ist natürlich auch eine attraktive Alternative. Hast keinen Druck, hast keine Schwankungen oder etwas, sondern hast so ein bisschen den sicheren Weg. Oder gehe ich wirklich all in, gehe ich wirklich, dass ich sage, hey, ich versuche ein richtiges Geschäft aus dem zu machen.
Und erklärst deinen Eltern nochmal, Mami, Papi, ich probiere es noch das 5. Mal.
Ja, genau. Gut, es ist schon gelaufen und es ist von dem her nicht mehr ganz so ein Ding gewesen und ich habe auch nicht mehr fragen, so wie ich vielleicht früher habe. Ich habe schon mit meinem Vater darüber geredet und habe gesagt, hey, eben, was meinst du und so. Und dann haben wir schon sehr bewusst eigentlich die Entscheidung getroffen und dann gesagt, doch, gehen wir, versuchen wir es wirklich voll. Es ist ein bewährtes Geschäft, oder? Es ist noch im kleinen Rahmen, aber es ist nicht etwas, wo wir jetzt mit der Liebli, wo wir mal auf den Markt dürfen und schauen, ob irgendeiner unsere Liebli anlegen oder nicht. Und dann habe ich Gott sei Dank meine heutige Geschäftspartnerin kennengelernt, Isabel Bischoff, durch einen gemeinsamen guten Freund von uns, wo ich davon erzählt habe, in meinem Geschäft und so, und er hat gesagt, hey, cool und so, aber wieso machst du noch 100'000 im Jahr, oder? Wieso willst du nicht mehr? Und dann habe ich immer gesagt, ja, ist schwierig, weißt du, und ich mache alles allein und so. Und er hat gesagt, ich kenne jemanden, die ist perfekt für dich. Die ist wirklich absolut zu dir das perfekte Gegenstück, wo sich um alles kümmert, wo nicht Sales und Marketing ist, um die ganze, also Isabelle hat an der HSG Accounting und Finance studiert, sie hat einen super Background im Finance, sie hat administrativ hat sie alles, sie hat IT-Affinität, sie hat die ganze Homepage können machen, sie hat jetzt bis heute ist sie bei uns die Schnittstelle auch für komplexe IT-Projekte, Konfigurator, Kundenportal, hat sie alles wirklich grandios aufgeleistet. Sie ist extrem fleissig, extrem committed. Sie ist unternehmerisch denkend, also sie will auch selbstständig werden. Und sie hat ein Startup gehabt, Eventlogs hat er geheissen, wo so wie das Airbnb war für Event-Locations. Also wenn zum Beispiel du heiratest, hast du können dort hingehen auf die Plattform und sagen, ich heirate, ich will in der Region Zürich, Budget 20'000 Franken, mindestens 50 Personen, zeigen wir die geeigneten Locations, die diese Suchkriterien zufüllen. Und das war im April 2020, wo wir gestartet haben, dort ist ja gerade Corona gekommen. Entsprechend hat sie auf ihrer Event-Plattform null Traffic gehabt, weil keine einzigen Events dürfen stattfinden. Und für mich ist da wieder eigentlich eine weitere glückliche Fügung vom Schicksal, nachdem das 2015 dort mit der Idee so entstanden ist. Und dann haben Isabel und ich haben uns kennengelernt und haben dann besprochen, sollen wir das zusammen machen, was meinst du? Und dann ist sie von Anfang an für und Flamme und gesagt, hey, mega cool, ich bin voll dabei, ich bin voll motiviert, da entsprechend das Vollgas aufzuziehen. Und dann haben wir eigentlich wirklich sind nochmal ins Risiko, haben von diesen 8 Datenbanken sehr schnell 20 Datenbanken gemacht, haben auch etwa 30.000, 40.000 Franken einfach wirklich investiert, um ein nach dem anderen produzieren. Und dort haben wir früher noch Studenten gehabt, haben wir nicht alles Inhouse-Leute gehabt und haben, ich glaube, zu Hochzeiten haben wir etwa knapp 30 Studenten gehabt, die für uns gearbeitet haben, von der Uni, von der Lausanne, von Hotelfachschule, von Uni Zürich, ZHW, HSG, querbeet. Recht ein Koordinationsaufwand gewesen, ich weiss es noch. Genau, und Isabel hat dann diverse neue Tools eingeführt bei uns. Sie hat Bexio eingeführt, sie hat eine Homepage gemacht, sie hat eine ganze Struktur gegeben. Wir haben, wie gesagt, einige neue Datenbanken auf den Weg gebracht und haben da den Kunden viel umfassender können betreuen. Und wenn einer zum Beispiel da das im Pflegeheim wollte, haben wir auch noch entsprechende Upsales anbieten. Da haben wir dann sehr schnell unseren Umsatz können. Vorher als Student so 6.000, 7.000 pro Monat haben wir dann sehr schnell können etwa verzehnfachen auf etwa 60.000, 70.000, 80.000 pro Monat. Und seitdem sind wir eigentlich komplett bootstrapped, jedes Jahr schön gewachsen. Im Vergleich mit anderen Startups, die eine Finanzierung bekommen haben, verhältnismäßig wenig oder verhältnismäßig ein kleines Wachstum. Oder? Wir haben pro Jahr etwa so 15% Umsatzwachstum im Schnitt, aber meines Erachtens sehr, sehr gesund und sehr organisch und entsprechend auch nachhaltig, weil Nachfrage und entsprechendes Angebot eigentlich immer entsprechend im Gleichschritt gewachsen und sich erhöht haben.
Wenn du jetzt sagst, sehr schnell von diesen 6.000-7.000 auf 70.000-80.000 oder eben irgendwie verzehnfacht. Was heisst sehr schnell? Ein paar Monate, ein Jahr, ein paar Wochen?
Ja, das ist eine gute Frage. Es war eigentlich erstaunlich. Es ist fast wirklich, normalerweise hast du so vielleicht eine Verdoppelung und den Ding, aber bei uns wirklich die Verzehnfachung ist eigentlich fast instant gewesen. Ich glaube, da ist auch darauf zurückgeführt, dass dann Corona gerade wirklich im absoluten Hochphase war, schon dort dann im April, Mai, Juni, Juli, August und dann wieder auf den Winter ran, 2020. Da haben wir, es hat natürlich einen extremen Switch stattgefunden, dort in Mitte 2020 von einer Marketing-Ausgabe, wo viele Firmen in Messen und in physischen Events und komplett auf digital, oder? Und wir haben natürlich ein rein digitales Produkt mit unseren Adresslisten als Excel-Files und darum haben wir wirklich sehr, sehr, also ich sage jetzt, Corona hat uns in dem Sinn, es ist natürlich sehr tragisch gewesen und privat absolut einschneidend und eine absolute Tragödie. Gesellschaftlich, aber rein geschäftlich hat es uns, sage ich jetzt, Vorteil gebracht, oder? Weil halt die Digitalisierung, wie viele andere Unternehmen auch, also in vielen anderen Bereichen auch massiv natürlich beschleunigt hat. Und die Kunden, die sag jetzt, bei uns vorher vielleicht eine Liste gekauft haben, haben gesagt, okay, dann kaufe ich die und die Liste und die Liste und die Liste auch noch. Und da haben wir den den AOV pro Kunde massiv können erhöhen. Und,
also AOV ist der Average Order Value. Also wie viel?
Ja, ganz genau. Entschuldigung. Genau, der Durchschnittskundenwert, Durchschnittsbestellwert haben wir können massiv erhöhen. Und wir haben sehr viele Kunden können anbauen, neue Kunden, die eben vielleicht bisher mehr in Marketing, physische Marketingmaßnahmen investiert haben, neu zu Adresslisten. Und viele Unternehmen, auch weil die Umsätze halt eingebrochen sind, haben müssen im Marketing wieder aktiv werden. Das ist auch etwas bei unserem Geschäft, das ist eigentlich eher, wenn die Wirtschaft so ein bisschen stagniert oder vielleicht fast in eine Rezession hineingeht, dann ist das für unser Geschäft eigentlich förderlich, weil Firmen müssen, um ihre Umsätze ankurbeln, müssen sie mehr ins Marketing investieren und sparen dort nicht, sondern dann eigentlich in anderen Bereichen cutten und mehr ins Direct Marketing investieren. Und genau dadurch ist die Verzehnfachung ist wirklich innerhalb von wenigen Monaten ist das stattgefunden.
Und das ist einerseits möglich gewesen, weil ihr eben vorher, weil deine Geschäftspartnerin quasi all das systematisiert hat und organisiert hat, dass du eigentlich auch administrativ, organisatorisch das kannst handeln. Aber es braucht ja irgendwo gleich eben auch den Vertriebspart. Hast denn du auch gemerkt, dass du da, dass du dich plötzlich voll hast können auf den Vertrieb konzentrieren?
Ja.
Dass natürlich, weil du alles andere hast können abgeben, dass du dort einen mega Push gehabt hast? Oder sind die Leute dann einfach über Online-Suche auf euch gekommen und haben bestellt? Und eben, wenn jemand bestellt hat, hat er gerade dreimal so viel ausgegeben wie vorher? Oder, meine Verzehnfachung ist ja schon krass.
Mhm.
Was sind so Faktoren, außer jetzt natürlich Corona und Budget ist grundsätzlich rum gewesen und so, dass du das angebracht hast?
Ich glaube, das sicher, oder? Dass ich mich können wirklich auf Sales konzentrieren konnte, weil Isabel den ganzen Rest sich mir voll den Rücken frei gehalten hat. Online Inbound ist eigentlich noch nicht so viel reingekommen, weil zu dieser Zeit haben wir noch keine Performance-Marketing-Agentur gehabt, die sich um unsere Ads gekümmert hat. Wir haben noch relativ wenig Budget auch ausgegeben für Bestandskundenpflege und. Sonst ist wirklich einfach gewesen, dass wir näher uns nicht mehr bei 300 Kunden dort mal gehabt. Und an denen sind wir sehr nahe gewesen und die haben gewusst, hey, bei Quagga kommen wir wirklich erstklassige Adressen über, die sind alles vorhanden gesammelt, das sind direkte E-Mail-Adressen, das ist genau das, was ich brauche, um jetzt schnell Umsatz zu erzielen. Und darum sind die wirklich einfach eigentlich alle aufs Mal gekommen und haben wollen bestellen und haben grosse Bestellungen gemacht. Plus haben uns noch weiterempfohlen, also viele haben keine AI, ich habe von den Nummern bekommen und so weiter, weil wir haben zwar eine Homepage gehabt, aber das ist alles noch ziemlich neu gewesen und wir sind noch nicht so auf der Landkarte gewesen, wie wir es jetzt in den letzten Jahren gewesen sind oder uns erarbeitet haben. Und darum, ja, es ist eigentlich wirklich so ein bisschen wie ein Geheimtipp gewesen, sage ich jetzt, unter Marketing-Leute oder unter Verkaufsleiter, unter Geschäftsführer und Small haben wir wirklich jeden Tag, also teilweise haben wir 10, 15 Telefon am Tag, wo alle haben Offerten wollen, Liste, und dann haben sie alle gesagt, hey, bis wann kannst du mir Daten schicken, kannst du mir bis heute Abend schicken, ich will morgens Mailing rauslassen. Und heute ist da ja eher etwas, was du planst, über Wochen oder Monate und so, ja, läutet sie nach dem Sommer wieder an, wir schauen dann und so, und dort in dieser Zeit ist wirklich so ein bisschen wie, kannst du dir vorstellen, wie vor Ostern, wenn irgendwie am Donnerstag, bevor die Läden nachher 3-4 Tage zu haben, gehen alle rein und wollen irgendwie alles schnellstmöglich leer kaufen, und da ist so ein bisschen bei uns auch der Ding gewesen. Und ich glaube, so die Prozesse, die Isabel installiert hat und so ein bisschen Systematik und Backswing für uns, das sind eher so ein bisschen, ist uns langfristig zu gut gekommen, aber kurzfristig ist wirklich, glaube ich, dass wir einfach gute Vorarbeit geleistet haben, Gas gegeben in der Akquise, ein super Produkt haben, da mega viele Weiterempfehlungen bekommen haben. Die Situation sicher eben eine Ausnahmesituation war wegen Corona und weil so viel im Wandel war. Und ich glaube auch ein grosser Vorteil war, dass wir mit unseren Kunden eine sehr enge Beziehung hatten und dadurch, dass wir zum Beispiel wir hatten viele Kunden, die Corona-Schutzmasken gehandelt haben. Wir sind mit den Leuten in regem Austausch gewesen, mit den Unternehmern dahinter. Und die haben uns immer genau gesagt, hey, jetzt neue FFP2-Maske ist jetzt da, wo neu mega angesagt ist. Neu sind Corona-Schnelltests mega da, wo am Boomen ist. Und dann haben wir, Isabel und ich, uns in der Kaltakquise sehr auf diese Branche ausgerichtet, weil wir genau gewusst haben, was ist gefragt und haben dann nachher dort akquiriert. Wir sind die Ersten gewesen, die haben gesagt, okay, super, macht einen guten Eindruck. Also, ich kaufe die Liste bei euch. Und dann ist eigentlich, ja, da ist uns wirklich zu gut gekommen, dass wir einen sehr persönlichen und engen Kontakt haben mit Kunden.
Also mega sinnvoll, und dann haben die wirklich auch vieles richtig gemacht, dass sie das können abarbeiten. Jetzt hat viele Firmen, die in dieser Zeit so krass profitiert haben, die haben im Moment eher Schwierigkeiten. Oder gerade all der Online-Handel, Mode, was nicht alles gibt, Kleidermarken, haben so einen Peak gehabt in dieser Geschichte und ist aber im Moment am Abkommen und sind alle ein bisschen am Kämpfen. Bei dir klingt das nicht so. Eben, ihr könnt eigentlich einen riesen Sprung machen und dann doch weiterhin 10-15% wachsen auf dem neuen Niveau. Was ist der ausschlaggebende Punkt, dass ihr das haben können? Dass bei euch nicht der Einbruch ist, man hätte ja auch können denken. Ich meine, gerade mit eurem Konzept von, eure Kunden können die Liste für immer brauchen, dass dann irgendwie alle mal zugedeckt sind und niemand mehr die Liste braucht. Was hat, wie haben ihr es geschafft, dass ihr auf dem Niveau könnt weiterfahren
könnt? Ja, ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, das eine ist, du hast recht, wir verkaufen zwar eine uneingeschränkte Nutzung, aber es ist natürlich wie Haarschneiden, oder? Wo, du hast zwar Daten und bist zwar einmal gekauft, aber es ist die Daten veraltet, oder? Und nach 1, 2, 3 Jahren, auch wenn du jetzt die Architekten schon gekauft hast, du willst nicht nach 3, 4 Jahren wieder mit der alten Liste arbeiten, weil du hast so eine hohe Fluktuation von 15 bis 20% auf C-Level, wo nachher irgendwie nach 2, 3, 4 Jahren ist die Liste wirklich veraltet und dann brauchst du neu. Das ist das Erste. Dann das Zweite, wo ich glaube, es ist nicht einfach irgendwie ein Hype gewesen, wo irgendwie kurz, ja, okay, jetzt machen wir alle Direct Marketing und nachher jetzt, wo Corona Gott sei Dank vorbei ist, machen wieder alle nur Messen, sondern so ein bisschen Verschiebung weg vom physischen oder nur persönlichen, rein Netzwerk, rein Messe oder primär Messe-Marketing hin zum digitalen Online-Marketing, aber eben auch Direct-Marketing im digitalen Bereich oder Telefonakquise, Zoom-Meetings und. Das ist ja nicht irgendwie ein Hype, sondern das ist ein ganz klarer Trend, oder? Und der Trend ist auch nicht irgendwie vorbei oder ist jetzt irgendwie abnehmend, sondern im Gegenteil. Es ist in allen Branchen hat eine massive Verschiebung stattgefunden. Und ich glaube, wenn man heutzutage als Unternehmen, egal sei es als Unternehmen, wo frisch startet und etwas aufbauen will, als Startup mit Ambitionen oder auch als etabliertes Unternehmen, ich glaube, man kommt nicht drum herum, um den Vertrieb entsprechend auch auf die neue Gegebenheit anzupassen. Oder? Und dadurch, dass viele Unternehmen kein gutes, vielleicht CRM selber haben oder noch keine grosse Adressliste, hat eigentlich jedes Unternehmen ist mit dieser Problematik konfrontiert, dass sie Adresse brauchen. Dann gibt es eigentlich noch die Möglichkeit, entweder die Adresse selber zu sammeln. Das ist sehr, sehr ineffizient, wenn man Mitarbeiter mit Schweizer Löhnen oder das selber macht oder eben für 30, 40 Franken die Stunde beauftragt, um die Adressliste zu sammeln und du bist da einen Monat, zwei beschäftigt, kostet die schnell so eine Liste 8'000 Franken. Wenn du die hingegen jetzt bei Kohaga einkaufst, dann kostet sie vielleicht 1'500 Franken. Du hast aber genau die gleiche Qualität oder bei uns sogar noch die bessere Qualität, weil wir da hauptberuflich machen und wir 6 Leute haben, die den ganzen Tag nichts anderes machen und wir so Defaults haben bei uns im Tool, wo du ja gewisse Fehler gar nicht kannst speichern, wenn es nicht Flüchtigkeitsfehler passiert sind beim Erfassen. Wir haben Kontrollmechanismen, wir können es aktualisieren und. Das sind alles so ein bisschen Benefits. Und darum, wenn du so eine Adressliste willst aufbauen initial oder wenn du eine Adressliste hast, die schlechte Qualität hat und nicht mehr gepflegt hast oder so ein bisschen das Ganze willst ausbauen, dann kommt man eigentlich nicht dran vorbei, zum einem Adressbroker wie Kohaga zu gehen. Und da haben wir in der Schweiz uns sehr eine starke Marktposition können erarbeiten. Also wir haben wirklich von unseren Mitbewerbern, Künstler Bachmann, AZ Direct, Biznode oder Business Monitor, das sind so ein bisschen unsere primären Mitbewerber in der Schweiz, von denen haben wir wirklich sehr viel Marktanteil können gewinnen. Und sind da das jetzt in den letzten Jahren immer weiter am Wachsen gewesen. Wir haben nicht nur Phasen, wo es immer einfach nur aufgeht. Wir haben auch mal zum Beispiel im Juni, Juli oder so, sind bei uns auch schwierige Monate, oder, wo die Leute viel in der Sommerferien sind und wenig Direct-Mailings machen. Aber ich glaube schon, dass die Kombination von unserem Produkt, von unseren sehr guten Marketingbemühungen, die wir selber haben und gute Kundenpflege, viele Bestandskunden, viele weitere Empfehlungen, und, dass uns da eigentlich so ein bisschen in den letzten Jahren das konstante oder das schöne Durchschnittswachstum von den irgendwie 15% eingebracht hat.
Stark, dass ihr das mitnehmen könnt. Wie hat sich die ganze finanzielle Situation entwickelt? Weil ich gehe davon aus, ich meine, ihr habt vor Corona 6'000, 7'000 Franken Umsatz gemacht oder kurz vorher und nachher machst du plötzlich 70, 80. Das ist dann, habe ich das Gefühl, wahrscheinlich ein brutal rentable Phase, weil deine ganze Kostenstruktur noch nicht auf dem Niveau ist, oder? Die kommt erst nachher mit mitarbeitenden Kostenorganisationen, die nachher ziehst. Und ich gehe davon aus, mittelfristig, dann hast du das Gefühl, wow, crazy, Gelddruckmaschine fast, ich weiss es nicht. Aber irgendwann zieht ja der Kostenblock auch nachher. Und wenn du dann eben das Wachstum nicht mehr hast, bist du plötzlich, machst zwar viel mehr Umsatz, aber vielleicht gar nicht so viel mehr Rentabilität. Kannst du mal ein bisschen Zahlen nennen? Oder wie hat sich das entwickelt? Wie sieht das aus?
Ja, gern. Ja, ich kann es vielleicht so ein bisschen grob sagen. Also früher, als ich als Student eben die 7-8'000 im Monat gemacht habe, Umsatz, das war wirklich fast alles gewesen, weil ich praktisch keine Kosten hatte. Ich hatte kein Büro, keine Firma, keine Mitarbeiter. Ich habe auch den Sozialversicherungsabgabe auf meinen Lohn immer erst Ende Jahr dann zumal eine grosse Rechnung bekommen. Jetzt mittlerweile müssen wir alles an Konto zahlen und Mehrwertsteuer und. Du kennst es, die ganze Geschichte. Uns war es so, wo wir dann eben den grossen Umsatzwachstum dort angebracht haben, so Mitte 2020, die von 10-fachig, haben wir eigentlich sofort gesagt, Isabel und ich, wir wollen nicht einfach eine Gelddruckmaschine oder irgendwie eine möglichst profitable Firma und schnell möglichst irgendwie da Geld aus der Firma nehmen, sondern wir wollen wirklich langfristig etwas richtig Grosses aufbauen. Und darum ist eigentlich wie so ein bisschen unser Startkapital gewesen, da wo wir uns dort zusammen gespart oder zusammen verdient haben und wir eigentlich wirklich praktisch alles haben wir reinvestiert in neue Datenbanken. Ich meine, du musst dir vorstellen, wir haben am Anfang 20 Datenbanken gehabt und wir haben jetzt mittlerweile 100 oder knapp 100 Datenbanken. Das sind ja bei 150'000 neue Adressen, da hat uns ja, 200'000 Franken rein in der Stelle gekostet. Dann haben wir den Konfigurator bei uns auf der Homepage, wo vorher haben wir nur Datenbanken einzeln verkauft, zum Beispiel alle Altersheime, alle Hotels. Mittlerweile haben wir bei uns auf der Homepage alles komplett technisch und abgebunden mit dem System hin und exportierfähig. Kann man auswählen, welche Branche, welche Region, welche Funktion und welche Unternehmensgröße. Der Konfigurator hat uns knapp über 100'000 Franken gekostet. Dann haben wir jetzt neu ein grosses Büro. Wir haben Ende 23 ist das alte Büro zu klein geworden und dann haben wir, dort im alten Büro haben wir, glaube ich, 2'500 Miete gezahlt, dann haben wir das Büro gegründet und dann hat es so ein grosses, schönes, neues Büro mit 340 Quadratmetern, wo es etwa 7'500 Miete kostet jeden Monat. Oder wir haben jetzt mittlerweile ja knapp 20 Leute oder jetzt stellen wir nochmal 2 Leute in die IT an und im Sales nochmal jemanden, dann sind wir 23 Leute und da haben wir entsprechend jeden Monat deutlich über 100'000 Franken Kosten, Lohnkosten und Dinge, die da kommt und entsprechend ist, wir machen viel mehr Umsatz jetzt, klar, aber der Gewinn ist wirklich relativ klein. Wir haben sogar im einen Jahr, glaube ich, im 2022, haben wir nur 4% EBIT gehabt. Also jetzt sind wir wirklich, haben wir praktisch alles reinvestiert, weil wir einfach eben gesagt haben, wir wollen nicht irgendwie da schnell und einfach irgendwie alle Umsatz irgendwie versuchen rauszunehmen und möglichst profitabel. Und weil ein, zwei Jahre ist uns egal, sondern genau das Gegenteil. Wir wollen jetzt wenig verdienen und später dann wirklich etwas sehr Grosses. Isabel und ich haben uns auch kleine Löhne auszahlen lassen. Also wir haben beide 4'000 Franken Fixlohn und haben dann immer, wenn es gut gelaufen ist, haben wir gesagt, okay, gut, jetzt können wir wieder mal 10'000 Franken Bonus, können wir uns ein Konto auszahlen und dann Ende Jahr haben wir verrechnet, wie viel Umsatz haben wir jetzt gemacht und. Und ja, ist eigentlich so ein bisschen ein, ja, wirklich sehr knapp bemessen und wir finden das auch gesund und wir finden es auch, wenn man ein Startup aufbaut und wirklich etwas Grosses vorhat, dann finde ich auch, sollte man 2, 3, 4 Jahre als Gründer nicht irgendwie denken, jetzt kann ich da schon einen super Lohn und irgendwie da im Luxus leben und versuchen Dinge, sondern wirklich alles dem grossen Ziel unterordnen, dass man etwas Grosses aufbaut, viele Leute von dem Ganzen können profitieren und leben und weitere Leute engagieren. Und da ist eigentlich so ein bisschen unser Mindset.
Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmagründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluas.ch/firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluas.ch/firma-gründen.
Ich glaube, also ja, im Firmenaufbau muss das so sein. Und ich finde es mega schön, dass du so offen auch darüber kommunizierst und das sagst. Weil ich glaube, ganz viele Leute stellen sich das einfach falsch vor. Und Umsatz ist die Zahl, die man immer sieht, oder? Und nachher in amerikanischen Raum noch viel mehr, I make 7 figures, whatever. Mhm. Und ich mache Millionen und ich verdiene Millionen. Und in Wirklichkeit wird über Umsatz geredet. Und ja, was aber am Schluss in der Tasche bleibt, ich sage jetzt entscheidend, unter dem Strich ist natürlich, okay, du baust eine Firma auf, aber wie viel habe ich, kannst du als Gründer oder als Inhaber persönlich rausnehmen, daraus raus? Und wenn du kannst Millionen Umsatz machen, ist einfach, wenn sie nicht rentabel sein müssen, oder?
Ja, absolut.
Die Schwierigkeit ist, es rentabel machen und Rentabilität, die Sinn macht. Und dann ist eben das Brutale, dass es teilweise gerade in dieser Wachstumsphase ganz oft gesehen und gehört, oder Leute sind allein, so wie du, haben ein Business, das gut funktioniert, das auch gut verdient und nachher wollen sie wachsen und haben das Gefühl, wenn ich dreimal so viel Umsatz mache, verdiene ich dreimal so viel. Mhm. Und nachher merken sie aber, wenn sie dreimal so viel Umsatz machen, verdienen sie weniger, wie vorher, wo sie allein sind und arbeiten aber irgendwo mehr, weil es einfach ganz etwas anderes ist. Und da muss man sich einfach bewusst sein. Nur Umsatzwachstum heisst überhaupt nicht, dass unter dem Strich für dich mehr übrig bleibt, weil eben, es braucht mehr Büro, es braucht mehr... Vorher hast du gar kein Büro gehabt, vielleicht im Homeoffice, in deiner Studentenwohnung hast du es gemacht, oder?
Ja.
Keine Kosten für da gemacht, hast nur einen Laptop gebraucht, plötzlich zahlst du 7.500 Stutz Miete jeden Monat nur fürs Büro. Und,
so.
Und jeder Mitarbeiter will irgendwie einen Laptop und einen PC und vielleicht braucht es noch im Vertrieb noch Autos und weiss ich nicht. Und vorher hast du alles so nur dein Private gehabt und das unterschätzt man einfach. Wachstum kostet und vielleicht eben irgendwann, wenn man mal die Größe erreicht hat und man sagt, und jetzt ist cool, die Größe passt, ich muss gar nicht mehr weiter wachsen, jetzt tue ich wieder ein bisschen die Metrik umstellen, auf Rentabilität mehr setzen, kann es wieder besser werden. Aber in dieser Phase hin verschrecken die meisten oder sehr viele Leute, weil sie das Gefühl haben, sie verdienen viel mehr und von außen haben das Gefühl, hey, jetzt bist du voll erfolgreich. Vorher hast du allein, bist ein bisschen selbstständig gewesen und heute hast du 10 Mitarbeitende. Ja. Vielleicht hast du aber allein eigentlich mit weniger Aufwand mehr verdient, weder heute mit 10 Mitarbeitenden.
Absolut, ist es so. Also ich glaube auch dort, wo ich am letzten Jahr vom Studium habe, ich glaube 99'000 Umsatz gemacht, oder weil ich genau geschaut habe, dass ich unter den 100'000 blieb, wo ich müssen Mehrwertsteuer zahlen. 99'000 Umsatz, praktisch keine Kosten, vielleicht 10'000, 15'000 Franken Kosten. Meine Mitstudentinnen 75'000, sage ich jetzt Gewinn. Und jetzt eben, sagt bei uns im 2022, wenn du 4'000 Fixlohn hast, bist du bei 48'000, dann kannst du vielleicht noch 10, 20, 30'000 Konto auszahlen. Habe ich vielleicht fast weniger verdient oder weniger können rausnehmen, wie als Student, wo ich ein Zettel davor als Umsatz gemacht habe. Und darum absolut, absolut richtig, wie du das siehst. Das ist genau so. Was ich auch noch eine weitere Schwierigkeit finde, ist, wir als Bootstrapped Startup, oder, wo wir wirklich massiv wachsen, du musst immer investieren. Du kannst nicht irgendwie nur ganz langsam oder nur mal ein Mitarbeiter und dann nach einem Jahr wieder rein, weil sonst geht es halt wirklich sehr lang, bis du gross wirst. Du musst also wirklich investieren und du musst an Grenzen gehen, aber du darfst nur so viel investieren, wie du dir kannst leisten, auch wenn der Umsatz mal ein bisschen zurückgeht. Und wenn du noch anfängst Fixkosten aufzufahren, so wie wir es gemacht haben, eben grosses Büro, Mitarbeiter und so weiter. Was nicht darfst du unterschätzen, ist auch die ganze Verantwortung, die mit dem mitkommt, oder? Wenn du einen Mitarbeiter hast, der irgendwie krank wird, wenn du Versicherungsfälle hast, wenn du irgendwie Leute hast, die nicht performen, du kannst ja nicht einfach die Leute wieder entlohnen und das ist auch nicht die Art und Weise, wie man mit Geschäften oder Büro zum Beispiel im Gewerbebereich hast du mindestens 6 Monate Kündigungsfrist. Wir haben jetzt bei uns im Büro da, haben wir sogar, glaube ich, 12 Monate oder glaube sogar 18 Monate müssen unterschreiben, dass wir Mindestlaufzeit haben, oder? Und damals 7.500 Franken, da ist dann, bist du auch irgendwo bei einem sechsstelligen Betrag, wo du dich einfach verpflichtest, um da entsprechend eine Miete zu zahlen. Und ich glaube auch so ein bisschen Verantwortung und da können handeln und etwas spatzig haben, weil du darfst nicht voll ergänzen, weil sonst, wenn gerade mal ein bisschen Down kommt, dann verblasst du gerade, da kann es ja auch nicht sein. Mhm. Und trotzdem maximal versuchen können skalieren und schnellstmöglich wachsen und eben etwas aufbauen, wo unabhängig von dir auch dann mal funktioniert. Da den Mittelweg finden und irgendwie immer so ein bisschen zwischendrin die da bewegen, da ist eine grosse Schwierigkeit. Und da haben schon Startups, die eine Finanzierung bekommen haben, haben da schon, sage ich jetzt, einen grossen Vorteil im Gegensatz zu uns, dass sie da nicht so genau kalkulieren oder ein bisschen mehr Planungssicherheit haben. Dafür, sage ich, ein Nachteil, den sie haben, ist, dass wenn es nicht dein eigenes Geld ist und nicht dein Geld, das du wirklich hart verdient hast, dann gehst du vielleicht auch nicht so sorgsam um, wie jetzt wir mit unserem Geld umgehen, oder? Weil wenn du kennst es von dir selber sicher, oder wenn du dir mühsamst 10, 20, 50'000 Franken zusammengespart hast, dann kaufst du nicht einfach so ein Auto oder irgendwie, ja, da kaufe ich jetzt irgendwie einen Luxus-Server, ja, kostet halt 30, 40'000, sondern denkst, okay, ja, habe sehr viel und haben müssen für das arbeiten, gibt es nicht auch einen, der 10'000 kostet und können wir nicht auch. Und ja, ich glaube, so ein bisschen den Mittelweg finden zwischen dem oder Balance ist eine grosse Herausforderung.
Absolut. Und neben dem, dass natürlich noch ganz so ein Startup mit Fremdfinanzierung noch ganz viele andere Vor- und Nachteile mit sich bringt, oder? Also eben, man muss sich da wirklich überlegen, was macht für einen Sinn. Es gibt absolut nicht richtig und falsch. Auch was macht für den Business Case Sinn? Und will man das? Und ich glaube, das ist etwas, was sich viele auch nicht überlegen. Wie stelle ich mir mein Leben vor?
Ja.
Etwas, was ich ganz klar empfehle, muss man sich überlegen, bevor man gründet. Wie stelle ich mir mein Leben vor? Mhm. Wie soll meine Unternehmung meinem Leben dienen und umgekehrt? Oder will ich einfach meinem Unternehmen dienen? Oder soll mein Unternehmen mir dienen?
Und, ein guter Punkt.
Hey, es gibt nicht richtig und falsch. Stellt euch die Frage für euch selber und fällt nachher den Entscheid auch so, dass das funktioniert, dass das machbar ist. Es ist einfach so, häufig ist dann meiner Meinung nach die Erkenntnis, dass die Leute dann, wenn sie eben eine Chance sehen und einen Markt sehen und alles, dass plötzlich alles egal ist und man geht voll rein und man geht all in und merkt dann vielleicht nach 5 Jahren, eigentlich habe ich mehr Druck wie vorher, verdiene weniger, eben habe mega Verantwortung und da, wo ich eigentlich mal gesucht habe, vielleicht, wenn ich mir denke, ich mache mich selbstständig, ich will mein eigenes Ding machen, mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmung, was es kann sein, oder? Zum Beispiel meine Ziele, müssen ja nicht jedem seine sein, merkt man dann plötzlich, das ist noch viel weniger. Und dann kann man sich fragen, warum hat man es denn gemacht? Das muss man sich einfach überlegen.
Absolut, gibt dir recht. Ist bei dir mehr so, dass es Selbstbestimmung und um das geht und weniger um die, oder so eine Kombination?
Für mich persönlich?
Ja.
Es hat sich natürlich auch entwickelt in diesen Jahren. Aber für mich persönlich ist definitiv so, mein höchster Wert ist Freiheit, Selbstbestimmung und Freiheit, wo ich mir nicht vorstellen kann, im Moment einfach externe Investoren drin zu haben, die nachher mitreden wollen, die Druck aufsetzen, wo du musst maximal wachsen.
Ja.
Sondern anders formuliert sage ich, meine Unternehmen sollen Werkzeuge sein, die es mir ermöglichen, das Leben so zu leben, wie ich mir das wünsche. Und nicht, dass ich das Werkzeug bin von meinen Unternehmen. Also ja. Sie sollen mir dienen und nicht ich ihnen. Logisch musst du ihnen dienen, aber...
Schaffen zum Leben und nicht Leben zum Schaffen.
Genau. So ein bisschen dem. Und das auch als Unternehmer und auch mit der Firma. Aber wie gesagt, das ist mein Approach. Das ist auch meine Meinung, das funktioniert und das geht, wenn man so entscheidet. Und das sind aber harte Entscheidungen. Das sind teilweise oder entscheidet man sich teilweise gegen Wachstum, gegen Rentabilität, gegen mehr Geld, weil es andere prioritär ist und nicht, weil es Priorität hat, ich will auch gut verdienen, ich verdiene auch gut, es läuft gut, alles, aber es ist nicht das Ziel einfach von der Maximierung von all dem, koste es, was es wolle, sondern nein, es gibt ganz anderes dazu und wenn das gewährleistet ist, dann. Und ich liebe arbeiten.
Genau, weil ich glaub...
Und in der Zeit, wo ich arbeite, will ich etwas reissen, aber als Unternehmer könntest du 24/7 arbeiten, wenn du willst.
Das ist so.
Und da musst du deinen Weg finden, der für dich stimmt, oder?
Weil ich glaube, es ist nicht nur mit Investoren, oder? Klar, wenn du Fremdinvestoren hast, dass die eine gewisse Erwartungshaltung haben und auch ein gewisses Ding, das ist klar. Aber ich glaube auch spätestens, wenn du eben so verpflichtige Ziele gehst, wie jetzt Isabel und ich eingegangen sind, oder mit so einem teuren Büro, mit 20 Mitarbeitern, die auf der Payroll sind und entsprechende Fixkosten aus Sicht vom Unternehmung, denn du bist zwar selbstständig und du bist ein Chef in deiner Firma, aber trotzdem, du kannst doch nicht, wenn ich jetzt keine Lust hatte, heute Morgen aufstehen, dann hätte ich, ja, und viele Kundentermine und viele Leute, die sich auf dich verlassen und Dinge, die du dir, oder? Du kannst zwar selber sagen, welche Termine mache ich ab und so, selbst sicher, du hast mehr Freiheiten wie Dinge, du musst auch niemand rapportieren und es ist wunderschön in Liebe zum Selbstständigsein, es ist das Beste, was ich wirklich an jedem und jeder wirklich nur ans Herz lege, wenn es Person ist, wo die Sachen auch so schätzt, macht da unbedingt. Aber ich glaube, der Irrglaube, so zu sagen, ja, ich bin ja selbstständig und wenn ich wirklich jetzt eine Woche dort hin und morgen schlafe ich aus bis am Melfi und übermorgen komme ich vielleicht gar nicht, wenn ich keine Lust habe. Und Ding, ich glaube, wenn du mal eine gewisse Größe hast oder sag jetzt eben Fixkosten, Büro, Verpflichtungen, Verantwortung und Termin und so weiter, dann bist du schlussendlich, ja, bist auch irgendwie in einem Hamsterrad drin oder du bist auch irgendwo gebunden oder irgendwo bist du auch in einem Ding drin, wo ja, gewisse Freiheit, sage ich jetzt auch, ein bisschen drunter leidet.
Du bist nachher halt einfach, wenn es dies ist, und da ist eben dann auch der Unterschied, wenn es dir noch zu 10% gehört, weil der Rest irgendwo externen Investoren gehört oder vielleicht hat es 20 oder was, aber immer ist es eine andere Situation, weder wenn es dir gehört und du das Zweite bist oder allein bist. Und dann ist es am Schluss auch deine Verantwortung oder deine Entscheidung, woher soll es gehen. Und es gibt die Möglichkeit, um halt dann zu sagen, okay, wie kann ich es organisieren, dass es ohne mich geht? Wenn man das will. Aber es muss ja nicht jeder. Wie kann ich es organisieren, dass ich Dinge, die mir nicht Spass macht, dass ich da kann abgeben kann? Oder dass ich halt einfach wieder mehr Freizeit habe. Und ja, das ist dann wahrscheinlich zumindest kurzfristig ein Trade-off von, dann muss ich halt vielleicht nochmal jemanden anstellen, wo man Zeug abnimmt, wo nicht auf der anderen Seite Rentabilität bringt, oder? Weil er übernimmt ja nur für mich. Also ich kaufe mir dann vielleicht meine Zeitretour. Für das muss es so rentabel sein, dass das geht, oder? Aber da muss man sich dann halt einfach, wenn man selbstständig ist und das als Ziel hat, muss man dann eben auch bereit sein, die Entscheidungen zu fällen.
Ja.
Und bereit sein, zu sagen, mal, das ist es mir wert. Aber es sind dann teilweise eben auch viele nicht. Oder abgeben, ja. Verantwortung abgeben, haben auch viel Mühe. Wenn du dein Baby aufgebaut hast und nachher plötzlich sagst, und jetzt gebe ich da Verantwortung ab und jemand anderes macht plötzlich vielleicht sogar eine Rolle als Geschäftsführer und ich bin nur noch Verwaltungsrat.
Ja.
Das muss man auch können. Also das ist halt einfach ein Prozess, wo man dann auch muss durchgehen und bereit sein für das.
Ja, absolut, absolut. Ich glaube auch, da ist, oder auch mit Nachfolgeregelung, oder wenn du dann irgendwie einem Sohn oder so übergibst, ich glaube nicht umsonst ist das so, etwas, was bei uns in der Schweiz oder mit vielen KMUs etwas ist, wo so oftmals der Vater sagt, ja, wir haben das schon immer so gemacht und das hat schon immer so funktioniert und jetzt kommt der Sohn und jetzt wird er da alles online und digital und so und ja, jetzt nachher, vor allem, weißt du, wenn es gut läuft, ist okay, oder? Mhm. Aber wenn es dann mal ein bisschen schlecht läuft und jedes Unternehmen hat dann mal ein bisschen Bass oder mal ein bisschen Umsatzrückgang oder mal ein bisschen Sommerlach oder strategische Neuausrichtungen und nachher nicht zum Ding quasi können sagen, nein, ich habe das so entschieden, wir bleiben da standhaft und ja, da musst du absolut musst überzeugt sein von deinem Weg und musst die Leute alle im gleichen Boot haben und ist ein sehr guter Punkt und ich finde es auch schön, dass du da so reflektiert bist und da jetzt auch da ansprichst in dem Podcast, weil ich glaube, viele Selbstständige oder auch Solo-Selbstständige, die vielleicht allein sind oder irgendwie Ding sind, die sind gar nicht, die denken gar nicht dran, sondern sie arbeiten auch die ganze Zeit und sind mega fleissig und sind noch mehr am Arbeiten wie früher noch und verdienen vielleicht gar nicht mehr und haben zwar, sage ich jetzt, sind frei oder sind selbstständig und haben ihre eigenes Ding und das ist super, aber sind nicht genug oder haben gar nicht die Vogelperspektive auf sich oder auf ihr Unternehmen oder zum können sagen, ja, ich gehe da wieder einen Schritt zurück oder ich stelle über die und gehe vielleicht ein bisschen vom Gewinn ab und dafür habe ich wieder ein bisschen mehr Freizeit oder ich versuche auch irgendwie eine gewisse Verantwortung abzugeben, weil es dann nicht wollen oder nicht können und ja, das ist nicht ganz einfach.
Ja, und es ist halt wirklich auch nicht, es ist ja auch nicht einfach der Weg zu finden, der für dich passt oder der für mich passt, oder? Es ist doch mega schön, wenn jemand, egal, sagen wir, okay, du bist Coiffeur, du hast vorher gearbeitet und nachher hast du einfach das Gefühl, hey, ich will mein eigenes Ding machen. Ich will meinen eigenen Salon, wo ich so einrichten kann, wie er für mich stimmt, wo ich meine Kunden habe, wo ich irgendwie mich kann verwirklichen kann, ganz allein, ich will gar keine Angestellte, weil das brauche ich nicht, ich will es allein machen. Und du das dann machst und du halt einfach dein Ding machst als Selbstständiger in deinem Salon und vielleicht verdienst du mehr wie vorher, vielleicht verdienst du gleich viel, vielleicht verdienst du ein bisschen weniger. Hey, es ist viel wichtiger, dass du Spass daran hast und dann kannst du aufgehen. Und dann, es muss nicht jedes Unternehmen wachsen. Das ist doch voll schön. Klar, du musst irgendwie können, wenn es mal schlechter läuft, du musst können mit Inflation mithalten, du musst ein bisschen Puffer haben und all das. Aber hey, am Schluss musst du dein Ding machen. Und herausfinden, was ist dies und nicht jemand anderem sein. Und da ist halt einfach gerade Social Media so schwierig, dann folgt man anderen Leuten und hat nachher das Gefühl, ein Coiffeur, wenn ich nur einen Standort habe als Coiffeur und keine Mitarbeitenden, dann bin ich voll erfolglos, weil andere haben 20 Standorte und 100 Mitarbeitende. Und ja, irgendwie kann es sein, dass auf dem Papier und rein finanziell oder umsatztechnisch du dann weniger erfolgreich bist, aber ist das Einzige, was zählt im Leben? Oder ist es nicht viel wichtiger, dass du mega happy bist und vielleicht jeden Abend glücklich ins Bett gehst und die Kunden kannst bedienen, die du gerne hast und irgendwie das so kannst machen, wie du es gerne wettest? Das ist doch viel entscheidender. Am Schluss musst du Lebensunterhalt leben und sollst glücklich damit sein. Und wenn es passt, ist super. Und wenn du wachsen willst, dann mach es. Ist ja auch nichts gegen das. Im Gegenteil. Es ist einfach dein Weg. Und den musst du finden.
Finde ich eine schöne Einstellung. Ich finde genau auch, ist meine Meinung, ich glaube, was vielleicht noch zu beachten ist dabei, es gibt einen Unterschied je nach Geschäft, das du betreibst. Oder wenn du Coiffeur bist, wo du grundsätzlich kein skalierbares Geschäft hast, sondern wenn du willst, doppelt so viele Leute haarschneiden, dann musst du doppelt so viele Mitarbeiter haben. Du kannst nicht irgendwie das ein Stück weit automatisieren oder die Fixkosten auf mehrere Dinge abbrechen. Bei uns natürlich, von unserem Geschäftsmodell, wir sind rein digitales Produkt, wir sind wie ein B2B-SaaS-Unternehmen oder entsprechend wie wir Kosten, unsere Initialkosten für das Data-Sourcing, unsere Kosten für das Marketing, unsere Kosten für so den Betrieb aufrechtzuerhalten. Wenn wir die gedeckt haben, ist nachher natürlich jeder zusätzliche Verkauf geht eigentlich dann direkt an Deckungsbeitrag oder zu einem sehr grossen Teil. Und das ist natürlich allein vom Geschäftsmodell her einerseits mega spannend, oder? Dass wirklich entsprechend sich dann auch mal lohnt, wenn man gute Umsätze macht, finanziell. Und andererseits auch so ein bisschen wie, ich sage jetzt, wie so ein bisschen verdammt zum Wachsen, oder? Weil du versuchst natürlich nicht irgendwie so eine riesige Maschinerie betreiben, damit du nur 10 Kunden kannst betreuen, sondern du versuchst natürlich, das Ganze skalieren. Und ich bin schon so vom Typ her, dass ich ambitioniert bin und dass ich jetzt nicht einfach irgendwie Geld um jedes Ding, überhaupt nicht. Auch persönlich bin ich da auch fest von dem abgekommen in den letzten Jahren. Aber es geht rein so ein bisschen um, wenn du mehr Umsatz machst, dann kannst du mehr arbeiten, dann kannst du mehr neue Sachen machen, dann kannst du mehr, hast du viel mehr Möglichkeiten, wie wenn du halt einfach nur deine 10.000, 20.000 Franken Umsatz machst und entsprechend halt einfach, sag jetzt, den Einfluss, den Impact, den du kannst nehmen, oder so ein bisschen aus einer Metasicht, ist halt viel kleiner, wie wenn du wirklich sagst, hey, ich wäre wirklich einer von den grössten Player, ich würde wirklich da strategische Partnerschaften eingehen, ich würde können einmal 30, 40, 50, 60 Leute beschäftigen, ich würde mal können in Dachraum expandieren, ich würde mal können, dann hast du halt schon so ein bisschen ein anderes Gewicht, oder? Und Isabel und ich sind beide sehr ambitioniert, und wir haben mit Kohaga mega grosse Ziele. Also wir möchten schon innerhalb von den nächsten Jahren, ja, ich sage jetzt in der Schweiz sicher Marktführer werden. Ich sage jetzt, wir sind schon so ein bisschen zweiter, dritter Stelle mittlerweile und wir wollen schon ziemlich schnell in der Schweiz weiter wachsen oder eben Marktführer sein und nachher in Dachraum expandieren. Und ja, das sind schon so ein bisschen unsere Ziele.
Das ist ja absolut, also eben voll legitim, super gut. Es muss ja nur für dich passen. Und wenn du auch willst, eben, wenn du sagst, hey, ich möchte etwas bewegen und das ist das, was mir Spass macht und dort, wo für mich auch das Glück ist und Zufriedenheit und Happiness, ist ja super. Aber es wird halt häufig auch ein bisschen so dargestellt, als müsste es das sein und als müsste jeder Unternehmer oder jeder Selbstständige, als müsste das Ziel haben, so viel Einfluss wie möglich zu haben, irgendwie. Und das denke ich so, nein, du musst gar nichts. Ja. Du kannst sagen, ich bin happy mit meinen 5'000 Franken, die ich verdiene jeden Monat, die ich rausnehmen kann und ich kann mit dem mein Leben bestreiten. Und wenn das nicht langt, dann musst du dir dein Business so aufbauen, wo du das mehr hast und wachsen, aber einfach ja, gerade Social Media lässt uns so viel einfach so Ziel und Träume von anderen irgendwie aufnehmen, wo wir gar nicht wirklich haben, aber wir können es auch nicht, wir bringen es auch nicht an, die abzulegen.
Doktriniert überkommen.
Und da ist mir einfach wichtig, dass man sich bewusst wird, nimm dir mal die Zeit für dich, wenn du jetzt zugelassen hast bis jetzt, das Interview spannend war, nimm dir einfach mal die Zeit für dich, hock mal an und überleg dir wirklich alles weg, ein Blatt Papier und einen Stift nehmen, kein Handy, kein Internet, nichts, einfach so, hey, wie stelle ich mir mein Leben vor, was ist mir überhaupt wichtig, woher will ich eigentlich und bin ich denn auf dem Weg und bringt mich der Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, auch dorthin oder nicht, oder was muss ich machen, um dorthin zu kommen? Und es ist so einfach und es klingt so einfach, aber die wenigsten Leute nehmen sich mal die Zeit. Wir haben so viel anderes immer ongoing, dass wir uns mal wirklich die Zeit nehmen können. Und ich glaube, dort ist schon ein Schlüssel vergraben für irgendwie Zufriedenheit und auch die Ziele zu erreichen. Und nachher musst du natürlich das, was du aufgeschrieben hast und definiert hast, auch noch umsetzen. Aber
ja, ich sehe Social Media mega kritisch. Also ich habe darum auch mein privates Instagram und Ding-Profil habe ich gelöscht und bin ich wirklich gar nicht aktiv. Ich habe LinkedIn natürlich aus geschäftlichen Gründen, aber ich finde auch, es wird eine völlige Skiwelt wird, suggeriert. Es geht alles um oberflächliche Sachen, um den nächsten Luxusartikel und Malediven und dies und jenes. Und ich glaube auch, wenn man zufrieden ist mit sich selber oder wenn man sagt, hey, ich habe meine Bestimmung gefunden, ich mache das gern, was ich tagtäglich machen darf, ich bin zufrieden, ich habe gute Leute um mich herum, ich habe wirklich ich mache jeden Tag Mehrwert, ich bin happy dem. Dem muss man überhaupt nicht links und rechts schauen. Aber klar, der Mensch ist ja so, der Mensch vergleicht sich mega gern, oder? Ich weiß nicht, ob du das kennst oder eher geschätzte Zuhörer über das kennen. Es gibt so eine Untersuchung, die wir gemacht haben, wir haben da an der Unika. Ich hoffe, du sie jetzt einigermaßen korrekt wiedergeben. Aber es gibt wie so eine Untersuchung, ob du kannst sagen, hey, ich möchte 100, einfach jetzt als Beispiel, ich möchte 120.000 verdienen und mein Kollege oder mein Nachbar verdient 100.000. 100'000 oder mein Kollege oder Nachbar verdient 200'000 und ich verdiene 150'000, das sind die Leute, die wählen, ich möchte nur 100'000, obwohl es natürlich absolut sehr viel weniger ist wie die 150'000. Dafür verdient mein Nachbar nur 100'000. Wie wenn er 200'000 verdienen würde, du zwar absolut gesehen 50'000 mehr hättest wie im anderen Case, aber du unter ihm bist und die Leute haben sich wirklich für das Weniger entschieden, aber ich stehe quasi über dem anderen und so ist es glaube ich auch mit der Vergleichbarkeit, die über LinkedIn oder über Instagram oder sonst stattfindet, oder wo der Mensch immer schaut, hey, was hat der andere? Okay, ich habe mehr wie er, gut, in dem Fall bin ich ja relativ besser gestellt, oder, obwohl ich absolut mir weniger kann leisten wie im anderen Case, geht es mir so doch besser und ich finde auch, das ist mit Instagram sehr gefährlich und mit auch anderen sozialen Medien. Und ich würde mich eigentlich auch frei machen von dem und sagen, hey, ich bin gesund, ich bin zufrieden, ich habe jeden Tag etwas Gutes zu essen, ich habe eine glückliche Familie, ich habe zufriedene Mitarbeiter, ich habe zufriedene Kunden. Wenn jetzt du mit deinem Podcast 500'000 Stutz verdienst, dann muss ich wegen dem nicht 1% unglücklicher
sein,
wie wenn ich jetzt, ja, leider nicht, ich möchte es ja gönnen, aber wie wenn jetzt ich nur 100'000 Franken verdiene, sondern ich komme jeden Tag gerne ins Geschäft, ich kann meine Träume verwirklichen, ich kann meine Ideen umsetzen, ich habe wirklich zufriedene Leute, ich komme jeden Tag gerne ins Büro und ja, ich finde es gut, dass man da das reflektiert.
Und auf Social Media siehst du ja sowieso immer nur so einen kleinen Ausschnitt vom Leben und dann noch einer, der irgendwie darstellerisch ist, oder? Es fötelt dann, du siehst nur die Fotos, die jemand posten will, wo er das Gefühl hat, mal, das gefällt mir selber, darum poste ich da. Und ob es dann den Worten entspricht oder nicht, weisst du nicht. Und also es gehört so viel mehr dazu.
Ja.
Aber hey Fabio, merci vielmals für deine Zeit. Wir haben massiv überzogen, aber es war extrem spannend gewesen. Ich möchte nochmal sagen, alle, die bis jetzt zugelassen haben, wenn ihr jemanden kennt, der ein Unternehmen hat, der vielleicht könnte Interesse haben an Adressen, wo B2B unterwegs ist und andere verkauft, hey, schickt das Interview die Leute weiter, mindestens auch 3. So kann der Podcast weiter wachsen und so könnt ihr Leute nämlich vom 20% Rabattcode profitieren. Mit dem Code NICO20, ihr findet auch alle Infos in den Shownotes, ihr wisst überall, wo es ist. Könnt ihr mit 20% Rabatt Adressen einkaufen bei Kohaga. Das macht also absolut Sinn. Es würde mich mega freuen, schickt es weiter. Merci, habt ihr bis jetzt zugelassen. Danke dir, Fabio, für deine Zeit und noch
danke
alles
dir
Gute.
Vielmal, bis dann.
Mach's gut, ciao, ciao.
Merci gleichfalls. Ciao zusammen. Danke vielmals.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann. Team Nico.